Max, wir müssen reden.
Oh, guten Tag, warte mal, ich mach das mal ein bisschen lauter nochmal. So, mit einem Bier auch hier, Konterbier. Ja. Cheers.
Hallo.
Kann man uns
ich
hören?
Ich höre mich irgendwie so hallend, aber das ist wahrscheinlich durch den Lautsprecher, oder?
Genau.
Ich höre dich auch genau. Sehr hallend.
Ja, wir sind hier auf dem Chaos Communication Kongress, dem 30. Und wir sind hier in einer Live-Situation. Wir haben hier Publikum vor Ort, auch dem Publikum hallo.
Mal sehen, wie lange noch. Hallo.
Wir haben sogar Applaus.
Wir haben sogar Applaus, eigenen Applaus mitgebracht. Müssen wir nicht einspielen wie sonst.
Ja, und wir haben Gäste natürlich. Wir haben uns jetzt mal gedacht, wir laden den Tante ein, den wir schon immer mal einladen wollten. Und da er in Oldenburg wohnt, haben wir die Gelegenheit genutzt, dass wir mal in einem Raum sind und ihn uns gleich geschnappt, damit wir hier auch mal die Position der Spackeria hier auch einmal vertreten sehen.
Ihr redet mich doch wieder nur im Kopf und Kragen, das wird doch eine furchtbare Sache.
Ja, also ich fand ja übrigens den Podcast mit Marcel echt sehr, sehr lustig, den du gemacht hast.
Den Neunetz-Podcast oder was?
Neunetz-Podcast.
Neunetz-Podcast.
Außerdem Laura Dornheim. Auch bekannt im Netz als Schwarzblond. Und ja, wir haben Laura vor allem auch deswegen eingeladen, weil sie wahrscheinlich die kompetenteste Gast ist, der hier über die Talks reden kann, weil sie nämlich nicht hier war und deswegen alle Talks im Stream gucken konnte, während wir hier die ganze Zeit nur rumgesoffen haben und uns unterhalten haben.
Genau. Extra für euch haben wir uns in Katerstimmung versetzt, um diesen Kongress hier auch so ein bisschen zu würdigen.
Genau, und ich bin gerade erst aus dem Bett gekommen und habe gestern bis 6 gefeiert und das war ganz irre gestern. Ja. Und deswegen.
Du bist gerade hier erst reingestürmt, ne? Du bist jetzt quasi aus dem Zug oder
aus dem Zug gefallen. Ja, ich habe auch noch mir ganz groß Mühe gegeben, mich in Katerstimmung zu versetzen, deswegen bin ich erst ein bisschen später als
geplant. Sehr gut. Sehr gut. Das ist ein Satz, den wir immer zu würdigen wissen. Du, Tante, du warst letztes Jahr schon hier, oder?
Ja, auf dem ich bin jetzt, glaube ich, auf dem 7. oder 8. in Folge.
Folge, okay. Ich bin ja persönlich dieses Jahr, letztes Jahr habe ich geschmollt, weil der Kongress nicht in Berlin war und bin darum ferngeblieben, in der Hoffnung, dass die Macher ein Einsehen haben und deswegen wieder nach Berlin zurückkommen, was sie leider nicht getan haben. Darum musste ich dieses Jahr jetzt doch hierher kommen. Und wenn du dich hier noch nicht verlaufen hast, dann nutzt die Gelegenheit noch. Es ist unglaublich
groß. Ich habe mich ja letztes Jahr
alles
schon verlaufen. Ich habe das schon.
Ach, geübt. Du warst letztes Jahr
ja,
schon hier.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob, wenn das Boykottieren die richtige Taktik gewesen wäre, um den Kongress wieder nach Berlin zu bringen, hätte ich wahrscheinlich letztes Jahr nicht fahren sollen.
Siehst du? Du bist schuld. Aber es ist wirklich grandios hier. Also insbesondere diese Lounge.
Ja.
Von der alle immer berichten, das ist sehr, sehr eindrucksvoll.
Genau, wir müssen auch mal kurz sagen, wo wir hier sind. Wir sind nämlich hier in der Podcast Assembly, genauer gesagt beim Sondersendungsstudio.
Sendezentrum.
Sendezentrum heißt es.
Von der Sondersendung.
Genau, und Ralf, falls du uns jetzt gerade hörst, kannst du mal einen Link bei Twitter reinschmeißen, wo der Stream läuft? Okay, cool. Ja, die Leute im Internet wollen nämlich auch gerne mithören. Wir haben jetzt gar keinen Stream getwittert, das ist natürlich klar.
Beschwert sich das Internet schon?
Das Internet beschwert sich. Okay.
Genau. Also tolle Einrichtungen hier, dass wir hier mit Bühne und allem und Technik alles hier machen können. Das war auch eine sehr kurzfristige Entscheidung. Max wollte ja erst gar nicht kommen und dann...
Ich wollte weiterschmollen.
Er wollte weiterschmollen und dann hat das aber nicht mehr ausgehalten und meinte, ich komme nach Hamburg. Wollen wir ein WMR machen?
Ja. Und eine Viertelstunde später kriegte ich eine DM zurück. Klar. Und das war organisiert.
Hab ich organisiert. Das war kein Problem.
Es ist... Ach so, Menschenskinder, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreich crowdfundeten Buch.
Stimmt,
mal, Herr Seemann, das ist ja, sollte man vielleicht mal direkt vorneweg pluggen.
Stimmt, ja, das wollte ich ja auch nochmal im WMR pluggen. Also
wie ist der aktuelle Stand? Bei wie viel 1000 Euro, Milliarden Euro bist du
Moment,
jetzt?
Moment, ich muss mal nachschauen.
Okay. Auf dem Schweizer Bankkonto.
Die neue deutsche Crowdfunding-Sensation.
Ja, Michael also, Seemann. Ja, ganz kurz, um das mal einzurahmen, ich bin jetzt unter die Crowdfunder gegangen und bin jetzt designierter Autor. Das heißt, ich habe ein Buchprojekt mir vorgenommen, das mehr oder weniger die Thesen und Theorien und Konzepte, die ich so die letzten 3 Jahre in dem Blog Kontrollverlust gesammelt habe, jetzt nochmal umformuliert und in eine neue Perspektive rückt, nach der Snowden-Zeit, sozusagen der Kontrollverlust für alle war ja jetzt sozusagen das gängige Erleben da draußen. Und meine Idee war halt, dass ich dann jetzt mal ein Buch schreibe, wo ich sage, wie dieses...
Dass mal alle klarkommen sollen.
Ja, dass mal alle klarkommen sollen. Nee, und wie dieser Kontrollverlust jetzt so ein bisschen die Spielregeln des Zusammenlebens verändert und welche Strategien wir jetzt uns ausdenken können, die trotz des Kontrollverlusts noch funktionieren. Also das Buchprojekt selber ist dann ein ganz gutes Beispiel. Ich habe dann einfach gesagt, ich glaube nicht, dass ich jemals die Kontrolle darüber haben kann, wie die Inhalte meines Buches sich durch das Internet bewegen und wer sie bekommt oder nicht. Und deswegen gebe ich sie gleich frei heraus. Das heißt, es wird eine freie E-Book-Version geben mit einer sehr freien Lizenz. Und gleichzeitig sichere ich mich aber ab, dadurch, dass ich halt vorher das Geld einsammle per Crowdfunding, sodass ich gar nicht davon abhängig bin, die Kontrolle über die Inhalte und des Buches zu haben. Und das war so ein bisschen Papier? Die Idee dahin.
Gibt es trotzdem Papier?
Ja, es wird eine Papierversion auf jeden Fall geben, weil ich habe sie dann natürlich auch versprochen.
Sie ist schon verkauft?
Ich hab schon ein paar hundert verkauft.
Du hast das Ding eingestellt, da war ich noch mal im Geburtstagskater, deswegen...
Okay, ja.
Hast du denn schon die Rechte zum Print verkauft?
Nee, habe ich noch nicht. Da suche ich noch einen
100.000
Verlag.
100.000 Euro, Random
House. Ihr könnt übrigens Michi ärgern, indem ihr noch Kapitelpaten werdet.
Genau.
Für nur 150 Euro kriegt man seinen Namen über ein Kapitel drüber geschrieben und darf sein Feedback vorher geben, was dann ignoriert wird, habe ich mir sagen lassen.
Nur im Zweifelsfall. Nee, man wird direkt involviert in den Schreibprozess des Kapitels, in den Planprozess des Kapitels und darf da immer seine Anmerkungen machen. Ob ich die dann auch umsetze, das behalte ich mir natürlich vor, weil das wird trotzdem noch weiterhin mein Buch sein, aber man kann durchaus sehr viel Einfluss haben auf das Buch, wenn man Kapitelpate wird.
Ich hatte überlegt, ob ich das mache, habe dann aber davon abgesehen, weil aus Angst, dass es Facebook-Page-eske Eskalationen nach sich ziehen könnte, wenn wir zusammen an einem Kapitel arbeiten oder ich dir sage, was du da reinschreiben sollst.
Genau.
Also man kann das noch fördern.
Man kann das noch fördern, genau. Die Summe ist gerade derzeit, bin ich bei 12.113 Euro. Ich habe jetzt aber erweitert auf 15.000 Euro will ich erreichen. Dann will ich nämlich noch einen Podcast machen, der kapitelweise die einzelnen Sachen von mir vorgelesen als Podcast-Stream rausbringt, auch natürlich unter der gleichen freien Lizenz und dann natürlich auch eine E-Book-Version, eine Hörbuch-Version dann anbietet. Ja, das wäre so über das Ding. Ach ja, genau, 8.000 Euro wollte ich ursprünglich einsammeln. Das war so die unterste Schwelle, ab der ich halt in der Lage versetzt worden wäre, das Buch zu schreiben. Die hatte ich in wahnsinnigen 28 Stunden zusammen, womit ich wirklich, wirklich gar nicht gerechnet hatte. Ich war komplett baff. Und ja, vielen Dank an die Spender und ihr seid alle aufgerufen, noch die 15.000 voll zu machen. Dann gibt es eben die Hörbuchversion und das war jetzt der Plug dafür.
Auf dass du ein schlaues Buch schreiben mögest.
Ja, genau. Jetzt habe ich einen ganz großen Druck natürlich und weiß, dass ich jetzt richtig ranklotzen muss.
So, wollen wir über den Kongress reden?
Genau.
Jetzt Laura als Einzige, die was mitbekommen hat.
Hey, ich habe auch zwei oder drei Sachen gesehen.
Ach so.
Hausaufgaben gemacht.
Sehr gut. Was hast du denn bisher so gesehen?
Ja, ich wusste, dass die Frage jetzt kommt.
Ja.
Und habt ihr einen Schedule da? Dann könnte ich dir sagen. Dann könnte ich das da.
Ach so.
Ich kann dir sagen, welchen ich am allercoolsten bisher fand. Ich habe mir, ich glaube, das war gestern, vielleicht aber auch schon vorgestern, den Talk über, eigentlich nicht über Google Glass, sondern über den Alpha Head und alles andere angehört. Und war irgendwie schwer begeistert und saß hippelig auf meinem Sessel. Und
diesen Sicherheitstalk? Diesen
nee, so wirklich viel Sicherheit war das nicht. Es war...
Das war gestern Hacking Google Glass.
Ja, danke.
Das war einer der furchtbarsten, wie ich fand.
Echt? Okay, wir haben die erste
Kontrolle. Oh!
Yes. Los, schlagt euch in den Ring.
Schlagabtausch.
Ich meine, die Perspektive ist vielleicht auch eine andere. Vielleicht ist die Erwartungshaltung einfach
nicht. Meinst du, aus dem Sessel eine andere als aus dem Publikum hier?
Möglich. Ich hätte halt erwartet, dass er mehr... Die Technik von Google Glass ist ja nun ziemlich bekannt. Das ist halt ein Smartphone ins Gesicht getaped und das ist es eigentlich mit noch so einem komischen Bildschirm. Ich hätte jetzt erwartet, dass er wirklich da mit dem Ding schon länger arbeitet und er auf YouTube auch einige Videos veröffentlicht hat, wo er zum Beispiel Gesichtserkennung da reingepatcht hat, sodass er halt seine Freunde erkennt und Daten über die sieht. Ich hätte gedacht, dass er damit mehr macht. Also Hacking Google Glass, einfach nur dran rumspielen, ist ja eine Sache, aber was bedeutet denn das? Was bedeutet es, dass plötzlich Leute Fähigkeiten haben? Und er hat das ein bisschen versucht anzureißen, sagte, jetzt könnte man da eine App installieren, die automatisiert alle Autokennzeichen, die man sieht, erfasst. Und damit kann man sich ja gedanklich beschäftigen, aber da muss man ja auch irgendwie ein Modell haben, warum sollte das jemand tun? Was ist eigentlich, was ist denn die Konsequenz davon, dass das irgendwie geht? Geschenkt, aber hat das eine Konsequenz, hat es keine Konsequenz? Was hat es vielleicht mit ihm gemacht? Das war mir etwas zu wenig. Also da hätte ich mir in der Hinsicht etwas mehr Fokus gewünscht. Und dann kam er halt schnell auf diesen Head, also diese Kamera, die er sich selber in so eine Mütze eingebaut hat, mit der er also im Prinzip Live-Logging macht. Da gab es ja auch schon im letzten Jahr einige Crowdfunding-Projekte, wo man sich dann so eine Kamera ans Revier heften kann oder sowas, die alles mitspeichert in Bildern alle x Sekunden.
Ja, genau, die gibt es ja wirklich, damit laufen ja Leute rum. Ne,
diese genau, Memoto hieß, glaube ich, eins.
Ja, darf nicht mehr so heißen, deswegen heißt jetzt irgendwas mit Picture Diary oder so, ähnlich anders.
Aber und das hat er so angerissen und das hat es auch wohl mal gebaut. Klar, ich meine, wenn du root auf deinem Device bist, kannst du es auch dazu bringen, dass es einfach Fotos macht irgendwie. Aber ich hätte mir da mehr von erwartet, muss ich sagen. Also es war für mich dann zu sehr, vielleicht hatte ich auch zu viel erwartet an der Stelle.
Ja, wahrscheinlich war das mein Vorteil. Ich bin komplett ohne Erwartungshaltung da reingegangen. Ich habe dann auch im Nachgang bei den Q&A, hätte ich mir deutlich mehr irgendwie gewünscht, genau das, was du sagst, so, was man dann eigentlich noch damit machen kann, was man vielleicht auch irgendwie Positives damit machen kann, weil doch auch klassischerweise arg auf der Risikovariante geritten ist. Aber mich hat der Talk begeistert, weil es so diese... Ja, weil dieser Typ da stand und halt selber total begeistert und enthusiastisch war. Der war bestimmt nicht der beste Redner, aber es kam einfach so rüber, dass er irgendwie Spaß und Bock hat an dem, was er tut. Und das habe ich bei vielen anderen Talks, hätte ich mir das mehr gewünscht, sagen wir so.
Da stimme ich dir völlig zu.
Und diese, was er geschafft hat, und das finde ich ist für mich auch immer so ein bisschen die Hoffnung beim Kongress, Leute für Technik zu begeistern, so ganz banal. Und irgendwie so dieses... Nicht, ja, und dann, glaube ich, fand ich sogar ganz gut, dass er eben nicht drauf, okay, was machen wir jetzt damit und wie können wir das vielleicht dann irgendein Geschäftsmodell und bla bla bla, sondern einfach tatsächlich so dieses, ich habe irgendwie Bock da rumzuspielen, was genau ich damit anstelle, weiß ich auch noch nicht, aber ich probiere mal raus und ich gucke mal, was passiert, wenn ich mich den ganzen Tag logge und ich gucke mal, was ich dann alles loggen könnte, also dieses Kennzeichen-Ding. Das fand ich schön und dass so eine Stunde nicht komplett irgendwie einmal das Technische, einmal deine eigene Motivation, dann die Risiken und die möglichen Vorteile abreißen kannst.
Wahrscheinlich ist er einfach wirklich an meinen...
Du kennst dich halt schon zu gut aus.
Das würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe einfach falsche Erwartungen dran gestellt, sagen wir es mal so. Also er war definitiv begeistert und es ist jetzt auch nicht so, dass da nichts drin war. Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber es lief halt so an dem, was ich gerade für hier erwartet hätte, ein bisschen vorbei. Weil ich erwartet hätte, dass die Leute hier den technischen Teil halt eh eigentlich überblicken und die viele haben vielleicht schon mal so eine Android-Anwendung zusammengestöpselt und dass man noch mehr guckt, was bedeutet das jetzt? Aber wie gesagt, das ist wahrscheinlich wirklich meine Perspektive. Was ich wirklich auch ganz charmant an ihm fand, ist, dass er so beschrieb, ja, dann habe ich halt gebaut, dass das Ding einfach automatisiert irgendwelche Fotos macht von dem, was ich tue. Ich glaube, alle 4 Sekunden kann man natürlich theoretisch dann mein Passwort auslesen, was ich so auf meinem Telefon tippe. And this is probably a horrible idea, but I did it anyways. Und so, das war natürlich schon eine ganz nette Einstellung zum Thema und ein bisschen mehr dieses Spaß am Gerät, was man sich natürlich dann hier auch häufiger mal wünschen würde.
Genau, was fandest du denn gut, wenn du den nicht so gut fandest?
Am ersten Tag, und ich muss jetzt kurz auf den Plan gucken, weil ich den Namen der zweiten Vortragenden immer vergesse, für mich die eigentliche Keynote der Veranstaltung am ersten Tag in Saal 1, No Neutral Ground in a Burning World von Quinn Norton und Eleanor Citer. Ich weiß nicht, ob ich sie richtig ausspreche. Das war ein brillanter Vortrag und ich bin immer skeptisch, wenn zwei Leute gemeinsam Vorträge halten wollen, weil es häufig so ein bisschen rumpelt bei der Übergabe. Und bei den beiden, das war perfekt choreografiert und sie haben ganz viele, gerade so in so einer Post-Snowden-World, womit sich ja irgendwie viele Talks hier so ein bisschen beschäftigen und so diese Erschütterung, die diese Subkultur irgendwie so erfahren hat im letzten Jahr. Sie haben ganz viele der grundlegenden Probleme angesprochen, fand ich, die so in der ideellen oder ideologischen Grundlage dieser Subkultur stattfinden. Als sie beispielsweise beschäftigen sich natürlich auch mit Überwachung, aber halt nicht so, wie es hier typisch ist, dass man sagt, Überwachung ist böse und wie machen wir das weg? Dann sagten, ja, also der Staat überwacht, das ist halt das Sinnesorgan, was der Staat hat. Der überwacht halt sowohl fürs Positive, der versucht halt zu finden, wo sind vielleicht solchen Gefahren, der überwacht vielleicht auch, um zu sehen, wo müssen wir mehr Geld hinpumpen, weil eine Region vielleicht zu strukturschwach ist. Und der überwacht auch böse. Er überwacht auf eine Art und Weise, die wir nicht haben wollen. Aber sie haben halt diesen Begriff
aus dieser sehr, sehr aufgeladenen Ecke rausgenommen und ich versuche wirklich mal ein bisschen rationaler einzusortieren. Das haben sie an vielen Stellen gemacht und das Ganze eben auch dann sehr stark auf so eine politische Ebene gezogen. Sagt, du kannst dich halt nicht mehr freimachen von den politischen Auswirkungen, die irgendwie deine Handlungen als SysArt haben oder als Person, die halt Software schreibt, mit der vielleicht viele Millionen Menschen interagieren. Und das war halt nicht nur ein wichtiger Talk, der war halt aber auch trotzdem noch sehr, sehr unterhaltsam und die beiden haben wirklich toll sich die Bälle zugespielt da vorne auf der Bühne. Also ich fand es wirklich ein ganz brillantes Ding.
Habe ich leider verpasst, war ich schon wieder weg vom Kongress, das war am ersten Tag.
Genau.
Den habe ich auch nicht gesehen, aber ich habe viel, viel Gutes drüber gehört. Ja. Also muss man sich unbedingt nochmal nachher angucken.
Unbedingt, ja. Also das ist bisher meine absolute Empfehlung.
Okay. Mein persönliches Highlight war gestern, ich weiß jetzt auch nicht, wie er heißt, das ist Sixth Sense irgendwas. Man sollte sich hier nicht so weit nach vorne lehnen, dann hat man ja so eine Feedback-Schleife.
Ein Lean-Back-Medium.
Das war, da wollte ich eigentlich nur zum Jahresrückblick und habe so mich schon ein bisschen vorher reingesetzt, wie man das halt so manchmal macht und in das iPad gestarrt. Und dann irgendwann zwischendurch nochmal hochgeguckt und gedacht, ui, das ist ja doch ganz spannend. Das war so ein Mensch, der sozusagen den Geheimdiensten und den Geheimen hinterher forscht. Indem er sagt, die hinterlassen ja auch ihre Spuren in irgendeiner Form. Weil
das war dieser Künstler, ne?
Das war dieser Künstler.
Seeing the Secret State,
genau.
Six Landscapes von Trevor Paglen.
Genau.
Der war
genau.
auch viel gelobt worden, ja.
Das ist, ich glaube, wenn man ihn so, ich glaube, seine Verwandten halten ihn durch die Bank weg für komplett verrückt. Und also es wäre jetzt so meine Vermutung, weil es ist schon alles verdammt nah einer Verschwörungstheorie dran. Aber halt mit hinterlegt und es ist irre, wie banal das Geheime doch teilweise ist. Also
Beispiele.
Er hat einfach den Firmen hinterher geforscht, die Flugzeuge um die Welt fliegen, mit denen dann Gefangene transportiert werden nach Guantanamo. Und das ist ja, das wird teilweise von den Geheimdiensten gemacht, dann hast du keine Chance, das rauszukriegen, aber es sind teilweise auch einfach irgendwelche privaten Firmen, die das machen, im Auftrag der Geheimdienste. Und das sind dann Firmen, die kannst du rauskriegen, wie die heißen, wo sitzen die, kannst bei der entsprechenden Flugbehörde anfragen, wo die dann hinfliegen. Du kannst Satelliten sehen, indem du einfach deine Kamera an den Himmel richtest. Mhm. Und wenn du das dann entsprechend kennst, da gibt es dann Hobbyisten, die tracken, also ein paar Dutzend Leute wohl weltweit, die tracken Geheimdienst-Satelliten.
Geil.
Es ist
auch eine geile Counter-Surveillance.
Das ist total geil. Also
wir müssen, glaube ich, viel mehr über Counter-Surveillance reden.
Das ist so ein bisschen so wie im Film, wo der kleine einsame Hacker so zu Hause vorm Computer sitzt und damit die ganz Großen alle austrickst. Was ich besonders geil fand, war, dass die halt... Diese sind ja alle sehr militärisch organisiert, beziehungsweise sind Teil des Militärs und die haben ja diese ganzen, ich mache hier mal schon so eine Geste, diese ganzen, die haben ja so Badges drauf. Und diese geheimen Dinge haben auch Badges, weil die Begründung ist wohl, naja, wenn wir gar nichts am Arm hätten, dann wäre es ja noch auffälliger. Mhm. Und in diesen Badges stehen teilweise geheime Informationen drin. Also die haben zum Beispiel, es gab eine Badge, wo irgendwie ein System genutzt wurde, um Afrika nachts zu überwachen. Und da war die exakte Flugroute auf der Badge eingezeichnet, die man sich irgendwie auch im Netz runterladen konnte. Und es gibt Footballvereine und es gibt alle möglichen Vereine, die irgendwelche Spuren hinterlassen. Und er wertet diese ganzen Spuren aus.
Okay.
Es ist sehr, sehr spannend. Ist sehr, sehr scary auch, aber sehr, sehr spannend.
Und ist das glaubhaft? Oder?
Ja, die haben dann so Football-Teams.
Ah.
Also so Mannschaft, ja genau, die haben so, also meint eben, du hast ein Flugzeug, das muss auch irgendwann betankt werden, das wird in der Luft betankt, also hast du noch eine ganze Mannschaft, die nur für dieses Flugzeugbetanken zuständig ist und schon hast du ein paar hundert Leute und die sitzen nicht den ganzen Tag nur da und betanken Flugzeuge, sondern die haben auch Freizeit und da haben sie halt ihre Football-Teams und dann waren sie das Red Hat Football-Team, glaube ich.
Ich war leider auch nicht drin,
ich habe
davon gehört.
Und man findet halt Spuren von diesen, wo sie ganz stolz drauf sind, dass sie jetzt irgendwas gewonnen haben. Football-Team, was theoretisch nicht existieren sollte, weil es furchtbar geheim ist und was dann aber mit der gesamten Infrastruktur halt dann doch existiert. Also so dieses ganze...
Das ist ganz witzig, weil das ist genau das, worum es ja auch in meinem Buch gehen soll. Also es ist halt dieses... Also die Grundthese ist ja, der Kontrollverlust ist jetzt da und wir können ihn jetzt nicht mehr wegignorieren. Und wenn wir jetzt unsere Strategien anpassen müssen, dann müssen wir gucken, dass wir nicht Strategien wählen, die gegen den Kontrollverlust arbeiten. Also versuchen halt trotz allem irgendwie noch Daten einzugrenzen und zu verteidigen und so weiter und so fort. Diese Strategien, die scheitern oft lange Frist, aber halt andere Strategien werden dadurch ja durch den Kontrollverlust viel besser möglich. Und das sind genau solche Sachen wie Counter-Surveillance. Das heißt, für uns ist es auch viel einfacher geworden, Daten zu sammeln, Daten auszuwerten und auch Daten gegen die Mächtigen zu verwenden. Und da gibt es ja zum Beispiel auch diese Schweizer Journalisten, die jetzt den, dem Schweizer Geheimdienstchef hinterher spioniert haben und dann diese Webseite aufgesetzt haben. Natürlich das beste Beispiel sind natürlich vor allem die Whistleblower selbst, ja, die eben plötzlich Licht ins Dunkel bringen und wie dann plötzlich ein einziger Mensch eine ganze Weltmacht herausfordern kann, ja, wie eben Snowden. Das sind natürlich auch Strategien, die mit der Zeit wiederum immer stärker und immer, und immer mächtiger werden. Ne? Und das Buch handelt davon, wie wir jetzt einfach wegkommen müssen von Strategien, die nicht mehr funktionieren, hin zu den Strategien, die immer besser funktionieren, um damit dann wiederum eine stärkere Zivilgesellschaft zu machen.
Das fand ich auch gerade bei diesem Vortrag ganz spannend, dass man nämlich so ein bisschen mitkriegt, welche Selbstverständlichkeit dieses Geheime eigentlich alles hat. In dem Sinne von, dass man deutlich mitbekommen hat, dass, also das, darum kam ich jetzt bei diesen Red Hats oder wie auch immer die hießen, also es war so eine Organisation, die hatten einen als Logo eine Weltkugel, auf der ein Bär ist, der einen roten Hut auf hat, also so eine rote Pelzmütze. Quasi, das war die irgendwelche MiG-Flugzeuge, die sie bekommen haben, testgeflogen hat sozusagen, was haben denn die Russen so drauf? Und es ist ganz offensichtlich, dass diese Institution mit ziemlicher Sicherheit noch aus dem Kalten Krieg stammt. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, naja, das ist jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn die Russen davon wussten, dass das existiert. Die Russen wussten eh, dass das in irgendeiner Form existiert und dass die Amerikaner, wenn sie ein russisches Flugzeug in die Hand kriegen, dass sie das erstmal untersuchen. Also braucht man sich jetzt auch nicht so irre viel Mühe geben, das alles geheim zu halten. Und dass gerade dieser Mensch oder dass wir jetzt vielleicht auch mit diesen ganzen Snowden-Enthüllungen sozusagen eigentlich vielleicht gar nicht so, dass es so eine extreme neue Dimension der Überwachung ist, die wir gerade erleben oder die uns klar gemacht wird, sondern dass es einfach eine, was ja auch viele sagen, eine sehr lange historische Überwachung ist, die schon ewig lange existiert. Und wir haben jetzt gerade mal so einen kleinen Blick hinter den Vorhang geworfen. Und indem man eine Kamera an den Nachthimmel richtet, kann man das vielleicht auch selber tun, indem man dann eben irgendwelche Überwachungssatelliten sieht.
So, und was hieltet ihr von der eigentlichen Keynote?
Die von Glenn Greenwald?
Ja.
Ich habe sie nicht gesehen.
Ich fand sie großartig, vor allem wegen der Diskussion, die danach kam.
Ja, okay, ja. Also du meinst die dann auf Twitter war?
Mit, ja, mich, also, oh Wunder, habe ich ein Interesse
an
politischen Dimensionen, auch des Kongress. Ja, irgendwo hieß es Preaching to the Choir, aber das war irgendwie obvious. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob irgendjemand weltbewegend aufrüttelnde Nachrichten von Glenn Greenwald an das Publikum auf diesem Kongress erwartet hat.
Ich ja. Ja, wirklich. Also wurde übrigens auch so kolportiert. Also ich habe das so gehört, ja, und dann kommt da Greenwald und der macht dann irgendwelche neuen Revelations und dachte so, geil, das wird jetzt hier irgendwelche Exklusiv-Content
geben. Aber ihr könnt von mir lernen, lower your expectations.
Ja,
offensichtlich.
Also ich fand's irgendwie eine gute,
aber du bist auch Piraten Rede. Gestählt in der Hinsicht. Also von daher.
If you can make it there. Und ich fand die Diskussion danach tatsächlich sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, da kommt irgendwie noch ein bisschen was in den nächsten Tagen. Also dieses, kann eigentlich Presse, Medien, können Journalisten überhaupt neutral sein? Und
fass mal kurz zusammen die Diskussion.
Mach mal. Ich versuche mal. Also es gab einen Kommentar von Herrn Beuth und Herrn Biermann auf Zeit Online dazu, dass Glenn Greenwald mit dieser Keynote eigentlich sein Refugium verlassen hätte, eine Grenze überschritten hätte, indem er irgendwann nicht mehr von ihr, sondern von wir gesprochen hätte und sich damit als Journalist mit den Aktivisten gemein gemacht hätte. Was für mich schon so ein, ich musste schon so Stirnrunzeln, weil ich nicht glaube, dass es einen neutralen Journalismus gibt. Dann kam auf Twitter die Diskussion los, eben auch zwischen den beiden. Greenwald hat sich mit eingeschaltet, Julian Leopold und noch ein paar andere. Ob es denn eben neutralen, objektiven Journalismus geben kann. Und dann kam oft das Argument, natürlich kann es neutral sein, es geht darum, transparent zu machen, warum man was schreibt, vollkommen agreed, aber ich glaube, es gibt nicht, genauso wie es nicht Kommunikation gibt, gibt es auch nicht taking sides. Also egal, was du schreibst, du bist irgendwie beeinflusst von deinen eigenen Annahmen, von deinen Vorwissen, von deinen politischen Überzeugungen, was auch immer, Standpunkten. Ich möchte gerne, dass das transparent ist, ja, aber ich glaube, es ist eine Illusion zu glauben, es gibt sowas wie vollkommen neutralen Journalismus.
In dem Fall war für mich so, Sascha Lobo hat das heute nochmal so zusammengefasst in dem Wort zum Sonntag quasi, in dem er gesagt hat, es ist eine Illusion angenehm zu nehmen, dass es jemals, wie hat er es genannt? Ich kriege das Zitat leider nicht mehr zusammen, dass Journalismus jemals
investigativer Journalismus
Es ist eine Illusion zu glauben, dass investigative Journalisten jemals etwas anderes als Aktivisten waren.
Genau. Ist jetzt vielleicht ein bisschen pointiert auch, aber ich finde auch gerade bei jemandem wie Glenn Greenwald, der nun auch von den diversen Regierungen dieser Welt ja nicht, also es ist ja nicht so, dass er einfach in Ruhe seinen Job machen darf und darüber berichten darf, sondern er wird ja mehr oder weniger offen gejagt und auch probiert, an seiner Arbeit zu behindern. Und spätestens in dem Moment, glaube ich, ist es schlicht und ergreifend nicht mehr möglich. Also selbst wenn er einfach den Mund zumachen würde und gar nichts mehr sagen würde, wäre das immer noch ein Statement. Wobei je mehr du zum Akteur gemacht wirst, auch von anderen, desto weniger hast du die Chance.
Was aber ja durchaus auffällig war, ist, dass Greenwald diese Position, die er dort eingenommen hat, sehr, sehr aktiv eingenommen hat. Er hat natürlich macht auch ein Journalist, auch wenn er vermeintlich objektiv berichtet, nimmt er eine Haltung ein und positioniert sich in einem Diskurs. Mhm. Das passiert immer, das würde ich auch absolut sagen. Was Greenwald aber gemacht hat, war dieses Taking Sides halt nicht mehr zu verstecken, sondern ganz proaktiv nach vorne zu gehen und sagen so, ja, ich bin einer von euch, beziehungsweise wir zusammen sind eine Community, die jetzt ein gemeinsames Ziel hat. Und das war, glaube ich, das Verstörende. Also ich glaube, der Journalismus lebt immer noch in so einer Art Lebenslüge, er wäre objektiv und versucht immer zumindest diesen Anschein auch zu erwecken, indem er im Zweifel dann immer sich zurückhält und sagt so, ja, aber eigentlich wissen wir ja, gibt es ja verschiedene Meinungen und dies und jenes, aber in Wirklichkeit stimmt das gar nicht. Und Greenwald war der Erste, der jetzt, oder war jetzt ungewöhnlich einer, der das jetzt mal aufgebrochen hat und gesagt hat, nee, ich bin dort ganz klar positioniert und ich will diesen Diskurs in eine bestimmte Richtung bringen. Und ich mache mich da auch mit Leuten gemein und sage das auch offen. Und ich glaube, das hat viele Journalisten dann so irritiert.
Naja, die zu behaupten, dass du neutral bist, ist natürlich eine sehr clevere Strategie, um deine Meinungsäußerungen zu immunisieren gegen...
Bild ist ganz neutral.
Selbstverständlich. Die FAZ ist natürlich auch überparteilich und neutral und hat überhaupt keine Agenda, genau wie jede andere Zeitung, die auch keine Agenda hat. Die Taz ist natürlich auch immer in allem neutral.
Die extrem ideologiefrei.
Es ist aber eine sehr clevere Strategie, sich da auf den Standpunkt zu stellen. Das ist ja im Prinzip wie zu sagen, ich habe die Wahrheit. Also ich habe hier das Objektiv, überhaupt nicht eingefärbte, das kannst du halt lesen, dann machst du dir dann deine Meinung und ich habe dir da überhaupt keine Vorgaben gemacht oder dich in irgendeine Richtung gelenkt. Das hat man halt lange genug irgendwie den Leuten durchgehen lassen, das so zu behaupten, aber ich glaube, es ist halt einfach, es wird ja auch mit jedem Tag sichtbarer. Also wenn man sich anguckt, so eine Aktivität wie das Bildblog, die haben es natürlich leicht, weil die Bildzeitung natürlich sehr, sehr klar und sehr, sehr platt häufig Position bezieht, aber diese Geschichten, diese Watchblogs, die es ja auch für andere Medien gibt, machen es einfach diese Lebenslüge nicht mehr haltbar. Und es heute noch so zu, natürlich versucht man als Journalist, glaube ich, schon, also zumindest viele versuchen, glaube ich, schon eine gewisse Form der Objektivität noch zu wahren. Aber es ist auch eine Aufgabe, die kein Mensch erfüllen kann. Niemand kann sich von seinem Vorwissen, von seiner Erziehung, von seinem Milieu, von seiner persönlichen Lebenssituation freimachen. Das ist halt einfach... Es ist auch unfair, das zu verlangen und es ist auch unmenschlich, das zu verlangen.
Also vielleicht habe ich da zu hohe Erwartungen an Leserschaft, aber für mich war das gestern auch deswegen so irritierend, weil ich dachte, ich gehe nicht davon aus, dass wenn ich einen Artikel lese, egal wo das der objektiv ist, wenn es irgendwas Kritisches gibt, dann irgendwie lese ich vielleicht die Taz und die FAZ und noch die Süddeutsche und versuche dann aus den Positionen, die ich ja kenne von diesen Medien, mir zu überlegen, was denn irgendwo einem objektiven oder einer was auch immer neutralen Haltung entsprechen könnte und mir meinen Reim daraus zu machen. Also das fand ich so irritierend, dass wirklich, deswegen, ich habe gestern Juliane Leopold halt als backhanded Compliment bezeichnet. Ich meinte, ich kann nicht glauben, dass so intelligente Menschen wie Journalisten, und ich glaube die meisten davon, zumindest die gestern Beteiligten, sind ziemlich intelligent, an sowas wie einer Wahrheit, einer Neutralität glauben können. Das
fand naja, ich also ich glaube, es ist noch ein Unterschied zwischen, also Glenn Greenwald, der jetzt ja wirklich sehr offensiv auftritt, den ich jetzt, also in dieser Rolle zumindest, auch schon lange nicht mehr als Journalisten wahrnehme, sondern als Snowdens und der Sprecher dieses Leaks quasi ist. Also er ist ja die Stimme Snowdens, der sich ja selber offensichtlich nicht dazu äußern kann oder will oder was auch immer. Und insofern sehe ich es ja eigentlich eher als Aufgabe der Journalisten dann wieder, können sie ja gerne versuchen, auch die
Greenwalds Äußerungen zu analysieren und auch zu sagen, wenn er über das Ziel hinausschießt und dann wieder probieren, sowas wie eine objektive Position dazu einzunehmen. Also den Versuch, objektiv zu sein, finde ich ja nicht sträflich. Ich halte es für falsch, ihn da als Journalisten wahrzunehmen, sondern da ist es eher Aufgabe, Journalisten seine Meinung nicht zu verbreiten, sondern sozusagen seine Meinung kritisch zu hinterfragen und darüber zu berichten.
Ich würde mal ganz kurz auf die Keynote selber nochmal zurückkommen.
Hast du sie denn gesehen?
Ja, ich habe sie gesehen. Ah. Ich war auch live da. Ich habe es geschafft, sogar einen Sitzplatz da zu kriegen. Der war natürlich, alles voll. Und ich muss sagen, ja, es war eine gute Rede. Das war sehr, also der kann gut reden, der Glenn Greenwald, das ist keine Frage. Er hat eine sehr kämpferische, eine sehr emotionale Rede auch gehalten. Aber irgendwie hat das mich sehr, sehr unbefriedigt zurückgelassen, weil, also erstens, ich dachte mir, okay, das ist eigentlich ganz cool. Greenwald ist natürlich jetzt so Mann der Stunde neben Snowden oder hinter Snowden so ein bisschen. Den jetzt als Keynote-Speaker zu bekommen in dieser Zeit ist natürlich eine geile Sache. Andererseits erwarte ich dann, nein, ich habe es nicht wirklich erwartet, aber irgendwie dann doch gehofft, dass gerade beim CCC, gerade beim Kongress in dieser Zeit eine Keynote und ein Konzept sich jemand hinstellt und sagt, pass mal auf, wir sind in der Scheiße und hier sind die Wege, wie wir da rauskommen. Ja? Zumindest andeuten, zumindest und sei es auch vielleicht keine funktionierenden. Wahrscheinlich hätte ich mich dann auch drüber aufgeregt, weil es irgendwie quatschige Wege sind. Das mag richtig sein, das ist unfair, aber trotzdem, also Ona, weiß nicht, ob ihr den kennt, die hat das irgendwie auf Twitter schön zusammengefasst. If morals and heroics are our main defenses, we are pretty much doomed, no? Und also halt rein, wir können die NSA mit Pathos nicht erschlagen. Sorry, funktioniert
das nicht. Ich habe mir heute Morgen noch Tims Eröffnungsrede angeguckt, die ja auch viel gelobt worden ist, die sehr kurz war.
Und leider immer noch nicht gesehen.
Ich habe es mir vorhin noch angeguckt und das fiel mir auch auf. Also das den ehesten Vergleich, den ich noch hatte, ist aus Independence Day. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film noch erinnert, dieser, wo die Aliens die Welt zerstört haben. Ja. Wie der Präsident, nachdem die Welt zerstört worden ist, sich hinstellt und sagt, ich habe nichts weiter als meine Stimme und diese erhobene Faust, aber jetzt bauen wir alles wieder auf. Ich weiß auch nicht, wie. Lasst uns anfangen.
Ja, genau. Und das hätte ich erwartet.
Das hat Tim gemacht. Und es war auf der einen Seite sehr gut und sehr erhebend, aber es war auch auf der anderen Seite sehr deprimierend, weil sehr offensichtlich geworden ist, dass auch hier niemand so richtig so eine Antwort auf diese ganzen Probleme, die wir da zu haben scheint. Also egal, keine Lösung.
Wir haben.
Keine Lösung
in Sicht. Diese Subkultur ist natürlich. Du schaltest ja nicht einfach um von so einem Leak und jetzt schaltest du ohne Unterbrechung um auf, jetzt lösen wir diese Probleme, sondern es ist halt hier ist so eine Subkultur, die sich ja dann doch schon immer sehr als in so einem Superhelden-Narrativ sah. Also, ja, irgendwie hier kommt Internet, aber da sind wir eigentlich die Magier und die Hohe Priester und wir können da alles machen, was wir wollen. Und selbst wenn die NSA überwacht, dann haben wir hier noch Krypto-Fu und da noch ein Key und hier noch ein Protokoll und wir kriegen das alles irgendwie hin. Und das ist halt alles weg.
Ja.
Und da bricht halt eine Ideologie zusammen und dass das eben nicht so spurlos vorbeigeht und dass man sich da halt auch nicht so schnell mal eben berappelt, siehst du halt auch überhaupt an dem gesamten Programm. Das ist halt an vielen Stellen doch eben sehr, sehr rückblickend. Also man guckt aufs letzte Jahr, The Last Year in Crypto, The Last Year in dies. Und auch wenn viele Vorträge so ein After Snowden-Suffix bekommen haben, geht es eigentlich nicht um After Snowden, es geht immer noch Up to Snowden oder While Snowden. Man ist, glaube ich, noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man sich wirklich so sehr, wo man fertig ist mit diesem, wir sind jetzt gerade besiegt, Gefühl, dass dann Ultra diese ganze Szene auch irgendwie lähmt und das glaube ich auch zu diesem doch sehr starken Partycharakter gerade führt, weil man so richtig intellektuell gar noch nicht in der Lage ist, irgendwie damit umzugehen. Das ist so ein bisschen vielleicht wie wenn man sich gerade getrennt hat und dann geht man halt nachts los und betrinkt sich, bis irgendwie man die Muttersprache verloren hat.
Scheiße.
Genau, und dann ein paar Tage später irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo man anfängt, so ein bisschen Sachen neu zu strukturieren. Ich glaube, da ist die Szene noch nicht so richtig angekommen.
Das ist genau das, was ich gestern hatte. Ich war gestern ja auf dieser Party
das war eine unglaublich ausgelassene Stimmung. Ich war jetzt ja auf sehr, sehr vielen Kongressen schon und ich habe noch nie so viele Nerds tanzen und feiern sehen wie gestern. Also das war so unglaublich.
Sie wissen, dass es das letzte Mal sein
wird. Das liegt natürlich auch an der geilen Location, diese Launch, die absurd geil ist. Mit dem Wasserwerfer, der da steht und dem zusammengeschlagenen Auto. Also die haben diese Schanze nachgebaut. Muss ich dir nachher zeigen. Auf jeden Fall.
Ich hab's im Internet gesehen.
Und die Leute sind am Tanzen gewesen und es war eine geile Stimmung und ich dachte mir so, das ist der Tanz auf dem Vulkan, oder?
Ja.
Wir sind jetzt, es ist der Tanz auf dem Vulkan. Irgendwie sind wir alle in so einem, immer noch in so einem Schockzustand und irgendwie ist die Community da jetzt am Verarbeiten durch Alkohol.
Na, nicht nur das, ich fand das auch, Linus hat ja auch einen Vortrag gehalten, Linus Neumann.
Ja, ja, denke ich schon da 30 Sekunden dran.
Und er hat ja auch über Bullshit Made in Germany, also über diese ganzen DE-Mail und so, und da ist ja auch irgendwann mal vom Bundestag wegen DE-Mail befragt worden, ist da als Experte geladen worden. Und da hat man ja auch die Enttäuschung sehr stark durchgehört, dass so diese Nerd-Community direkt den Schritt geschafft hat von euer Internet ist viel zu unwichtig, um euch zuzuhören, weil Internet braucht doch eh keiner, direkt hin zu dieses Internet ist viel zu wichtig, als auf die zu hören, die Ahnung haben, nämlich dass die Politik jetzt anfängt, Gesetze zu machen und einfach die was sie sicherlich in anderen Bereichen schon seit mindestens genauso langer Zeit tut, einfach die Ratschläge der Experten, die sie selber eingeladen hat, komplett ignoriert und eigentlich nur mit irgendwelchen hohlen Phrasen probiert, irgendwie kalt zu stellen oder sowas. So nach dem Motto, wir haben euch doch zugehört und ihr durftet doch eure Meinung sagen und wir haben sie einfach ignoriert. Und dieses...
So wie Kapitelpart.
Das ist ja quasi Bundesregierung für...
Wenn du nochmal dein Buch erwähnst, du musst ein Schild so mit einem kurzen Werbeblock.
Das ist die ganze... Wir schreiben Werbesendungen rein. Das ist,
ich meine, der hat doch jetzt Geld. Also für jedes Mal Buch erwähnen, 100 Euro an irgendeine wohltätige Aktion.
Aber also genau dieser Talk von Linus, ich fand den auch klasse und auch wirklich gut gemacht. Aber genau das, was du auch gerade meinst, weil nur backwards. Es war nur, okay, was ist passiert? Was haben sie alles verkackt? Also so ein schöner Zeitstrahl auch irgendwie teilweise... 20 Jahre zurück und ja klar, dieser Frust, ich wäre auch total gefrustet, wenn ich im Bundestag als Expertin für irgendwas eingeladen worden wäre und dann da irgendwie all mein Wissen runtergespult hätte und dann hätte es Danke, Tschüss gehießen, aber es war überhaupt nichts dabei im Sinne von, wie können wir das ändern, wie können wir dafür sorgen, dass da irgendwie mehr Kompetenz dann auch wirklich in den Gesetzen landet, wo sind die Hebel, wo müssen wir ansetzen, wo sind die Personen, an welche Institutionen, also irgendwas vorwärts gucken, ist irgendwas Proaktives und nicht nur dieses, ich war da und es war scheiße und jetzt erzähle ich es euch.
Da, deshalb war nämlich auch am ersten Tag für mich dieser Talk von Quinn Norton und ich habe ihren Namen schon wieder vergessen, Ellie irgendwas, deshalb war der so brillant, weil sie nämlich genau das versucht haben und genau so nicht einfach nur gelähmt saßen in dieser Idee, es ist jetzt alles furchtbar, we're fucked und was auch immer, sondern versucht, okay, ja, we're fucked, wir versuchen jetzt mal eben die Begriffe, die gerade problematisch sind, Surveillance war nur ein Beispiel, nochmal eben neu zu beleuchten, um uns dann überhaupt wieder eine Basis zu geben, auf der wir nach vorne denken können. Weil wenn wir uns hinsetzen und sagen, okay, Surveillance ist halt der neue Bond-Gegner, also das ist halt jetzt das Böse, was einfach passiert und die NSA überwacht uns, weil sie böse ist und nur Böses will und nur Schlechtes will, was ja auch Unfug ist, aber solange man in dieser Denke hängt, ist man natürlich auch komplett fakt und gelähmt, weil man denkt, ja gut, die haben de facto unbeschränkte Ressourcen, und die schreiben halt weg, was da ist. Und sie schreiben halt alles weg. Und dann sitzt du da und findest keinen Hebel, um ranzugehen, anstatt dass du denkst, okay, warum passiert denn das da? Da musst du halt einen Schritt zurück machen, da musst du halt viele Begriffe, mit denen du dich angefreundet hast, in ihrer Deutung beschäftigen. Du musst vielleicht anfangen, eben deine Deutung mal zu revidieren. Vielleicht musst du an bestimmten Stellen aufhören, so zu tun, als wäre das, was du tust, nicht politisch. Vielleicht musst du an bestimmten Stellen aufhören zu denken, dass einfach nur mehr Krypto auf Sachen werfen, irgendwelche Probleme löst. An ganz vielen Stellen funktioniert es halt eben nicht mehr so, dass das, was bisher immer funktioniert hat, weiter funktioniert. Tut es eben nicht. Und jetzt muss halt wirklich so eine gesamte Szene anfangen, so ein Reboot durchzuführen und zu sagen, okay, das waren unsere bisherigen Strategien, die haben an vielen Stellen funktioniert. Was jetzt? Was gibt es für neue Strategien? Und das ist, ich sah gerade zufällig im Chat, ich glaube, ich bin der Einzige, der ihn sehen kann, dass sich jemand wunderte, dass das ja jetzt schon ein halbes Jahr her wäre und dass es immer noch so einen Einfluss auf den Kongress hat. Aber dieser Schockzustand noch da ist.
Ja,
dass, aber diese Szene wurde ja halt nicht so ein bisschen, ach ja, uns ist jetzt irgendwie ein Kryptostandard weggebrochen, sondern da ist jetzt alles, was bisher geglaubt wurde, wo ist halt jetzt weg. Alle Strategien, die man hatte, sind halt irgendwie eigentlich kaputt. Bis auch so ins Extreme getrieben, wo dann aber auch jedem klar ist, dass das de facto niemand mehr so richtig sinnvoll durchziehen kann. Dass das halt
und eben dass das dann, falls das auch von hinreichend vielen Leuten gemacht werden würde, die Geheimdienste natürlich oder die entsprechenden Dienste auch da wiederum reinkommen.
Genau, weil sie de facto keine Beschränkung der Ressourcen haben.
Genau.
Und von daher, das ist halt insgesamt so spannend und so wichtig auch teilweise diese Talks waren, wie halt so das Jahr in Krypto sich mal anzugucken und so auch zurückzublicken. Das ist schon was ein bisschen hier den, ich will nicht sagen den Kongress lähmt, das wäre zu negativ gedacht, aber das meandert so durch alle Talks so ein bisschen durch, habe ich das Gefühl, dass da an vielen Stellen so eine wirklich fundamentale Unsicherheit über den Umgang mit ist, der natürlich in ganz großem Kontrast steht zu diesem vorher sehr starken Gefühl von, wir haben das unter Kontrolle. Was auch immer passiert, wir kriegen das hin.
Es war einfach, ich glaube, was wichtig war, dass wir sind hier Teil einer Community und ich durchaus auch, wir waren es gewohnt, wir sind die schnelleren Läufer, wir sind, ihr am Anfang hattet ihr gar keine Technik, wir hatten ein bisschen Technik, wir hatten immer so einen kleinen Vorsprung und jetzt sind wir sozusagen an dem Punkt, wo wir feststellen, das, was du eben gerade meintest, mehr Kryptos bringt, es ist, Technik ist nicht mehr die Lösung, also Technik wird dieses Problem nicht lösen und das für eine Community, die es von klein auf gewohnt ist, jedes Problem immer mit Technik zu lösen. Und dieser ganze Kongress spricht davon, wie viele Probleme hier mit Technik lösbar sind. Und das ist plötzlich so ein großes Problem, was andere Lösungen erfordert als technische Lösungen. Kann ich durchaus verstehen, dass man da erstmal ein bisschen länger als ein halbes Jahr in einem gelähmten Zustand ist. Und ich weiß auch nicht, ob die Lösung für dieses Problem, sofern es denn überhaupt eine gibt, in dieser Community zwangsläufig zu finden ist. Oder ob man da nicht wirklich doch deutlich mehr Hilfe von außen auch braucht.
Ich meine, andererseits ist natürlich auch, diese Community ist ja auch nicht mehr so klein und so homogen, wie sie vielleicht schon mal war. Alleine, wenn du hier rumrennst, du hast halt einerseits so sehr aus der Security-Ecke stammende Leute, die sich mit Kryptografie beschäftigen und wie man sowas bricht. Und dann gehst du halt irgendwie drei Hallen weiter und da ist alles einfach nur Blinky. Und Popcorn-Maschinen sind da. Also so diese Maker-Bewegung, die ja schon irgendwie was anderes ist, die auch einen ganz anderen Ansatz irgendwie für die Welt in gewisser Weise hat. Und dann hast du als auch einen sehr prominenten und auch mit sehr, sehr vielen sehr guten Vorträgen ausgestatteten Art and Beauty-Track, der auch nochmal wirklich komplett anderen Input irgendwie reinbringt. Von daher, ich glaube schon, dass so gerade dieses Setup in der Lage ist, genau so eine Diskussion zu befruchten, weil eben sehr viel die Leute reinkommen, die eben doch gar nicht als so ultra extern wahrgenommen werden, weil sie halt in diesem Kontext mit einer leichten Anpassung vielleicht ihrer Metaphern und ihrer Bilder dann doch eben als eigentlich jemand von uns wahrgenommen werden kann. Mhm. Also ich war, ich glaube, gestern in einem Vortrag von Aram Barthol.
Wem sollte man so eine Google Glass mal in die Hand drücken, habe ich von gedacht.
Ich wollte es kaufen, aber sie haben es mich nicht gelassen.
Ah, okay.
Ich habe mehrere Leute innerhalb von Google angeschrieben, aber sie dürfen nicht. Und erst, wenn man jetzt gesagt hätte, da steht ein Künstler und stellt halt, macht mal so eine kleine Werkschau von sich, da hätte man gesagt, das interessiert niemanden. Aber auf die Art und Weise, wie er das hier eingebettet hat.
Ach, Aram ist hier Teil der Community schon immer.
Genau, aber das, selbst die Leute, die ihn vielleicht nicht gekannt hätten, und wenn er gesagt hat, hier, da kommt jetzt ein Künstler und stellt seine Projekte vor, hätten sie vielleicht gedacht, nee. Aber die Art und Weise, wie er es verpackt hat und wie er es geschafft hat, Anknüpfungspunkte an viele Stellen zu finden, erlaubt es plötzlich ganz vielen Leuten, eine neue Perspektive auf viele Sachen zu kriegen. Da gab es am ersten Tag den Policing the Romantic Crowd Talk. Nur eine halbe Stunde, auch nicht unanspruchsvoll, aber da kommt halt jemand, ein Professor für romantische Literatur in Großbritannien an und nimmt einfach Beispiele aus dieser Phase, wie da Technik gesehen wurde und wie diese Laufräder, die da plötzlich als Technologie aufkamen, wie die gesehen wurden. Und man sieht, wie Analogien entstehen und wie man da aber mit einer ganz neuen Perspektive einfach neue Sichtweisen auf aktuelle Probleme der Szene gewinnen kann. Ich glaube, dieser Kongress kann das schon leisten, aber vielleicht noch nicht, vielleicht im nächsten Jahr.
Ich fand, mein Lieblingstalk bisher war übrigens der von Josh, Überwachen und Sprache. Er ist Linguist und zwar einer von den Linguisten, die linguistische Untersuchungen machen und hat dann einfach mal gezeigt, wie geht man als Linguist mit einem Textkorpus um und als Datensatz, ja, und wie analysiert man, was der sagen will, ja, also semantische Analyse. Der Ausgangspunkt war so ein bisschen diese naive Vorstellung, die es auch irgendwie 2000 oder so bei den Hackern gab. Ich schreibe jetzt mal jede Mail Bombe, Bombe, Dschihad und damit dosse ich halt irgendwie jetzt die NSA.
Gab es auch noch diesen Sommer bei den Piraten.
Gab es auch noch diesen Sommer bei den Piraten.
Mach ich immer noch.
Jetzt machen wir auch mal
einen, so einen Podcast. Ne? Bombe.
So, hallo NSA. Nein, das ist halt eine naive Vorstellung, dass halt einfach die Leute so alles mit Keywords durchsuchen und dann ist das gut, sondern er hat sehr, sehr genau detailliert erklärt, wie das funktioniert und das war sehr spannend. Also das Erste, was sie machen, ist sogenannte Named Entities herauszufinden. Named Entities, das können Personen, Orte oder Organisationen sein, also alles, was so einen Namen trägt. Das kann man schon mittlerweile mit Mustererkennung herausfinden aus dem Text und sie isolieren. Dann werden die kategorisiert und dann wird geguckt, ob es Kollokationen gibt. Also Kollokationen sind statistisch signifikante Häufungen von Wortkombinationen. Ne? Also, keine Ahnung,
Tante, MS Pro Nudeln kommt immer zusammen genau, vor.
MS Pro kocht Nudeln oder MS Pro isst Nudeln, ja, oder sowas. Das ist halt
ist der Geheimcode für Bombe.
Das ist dann zum Beispiel eine signifikante Häufung. Und diese Kollokationen werden dann gerankt und in Kategorien verpackt und dann kann man diese abgleichen mit sozusagen Kollokationen, die man sich vorher schon als verdächtige Kollokationen herausgesucht hat und damit kann man dann zumindest eine ganz grobe Analyse machen, ob dieser Text für deine Frage jetzt relevant ist beispielsweise.
War das der Talk, der Don Alfonso als genau. terroristischsten Blogger Deutschlands entlarvt hat?
Ja, als aggressivsten, glaube ich. Oder? Also er hat dort verschiedene Beispiele gemacht. Also die Textanalysen hat er, es war auch ein sehr lustiger Talk, den kann man sich sehr gut angucken. Die Textbeispiele, die er genommen hat, waren Mädchenmannschaft, Don Alfonso, Fefe und
Kreuz.net.
Und Kreuz.net, genau.
Hier die Salafisten waren, glaube ich,
irgendein Salafisten. Und Salafisten, genau, genau. Und Salafistenforum. Und dann hat er dort tatsächlich verschiedene Analysen gemacht. Ich glaube, die hat er tatsächlich gemacht. Und zwar nach irgendwie so Aggressivität und
Radikalität
und Gefährdungspotenzial und solche Sachen. Und da kam dann raus, dass beispielsweise Don Alfonso und Fefe, glaube ich, so die radikalsten.
Weit vor Kreuz.net.
Genau.
Wirklich, weit vor Kreuz.net,
wirklich weit draußen. Ist. Radikalsten Formulierungen haben. Das sind dann so bestimmte Formulierungen, die er dann abgeprüft hat. Also sehr emotionale, sehr, sehr drastische Formulierungen, die dann rausgefischt wurden. Und da schnitt dann eben Fefe und Don Alfonso am krassesten ab. Und das Geile war, dass aber Kreuz.net tatsächlich Fefe in Sachen Verschwörungstheorien knapp überboten hat.
Ah, okay.
Ja.
Wobei, ich hab nur auf Heise darüber gelesen, über diesen Vortrag, und da wurde es so dargestellt, als ob der Vortragende am Ende gesagt hätte, dass das die Grenzen dieses Algorithmus aufzeigt, dass es Fefe als Radikaler, als die Salafisten darstellen würde.
Können wir ja drüber streiten.
Wo ich sage, ich weiß nicht, ob das die einzige Interpretation ist daraus. Da muss die Maschine kaputt sein.
Genau, also da muss man dann halt unser interpretieren, dann spielt dann auch wieder das eigene Werturteil natürlich eine Rolle. Ne?
Ja, bei sowas ist halt die Kalibrierung eh immer schwierig. Also da die Bewertung der Named Entities, die Bewertung der damit zusammenhängenden Phrasen. Das ist keine exakte Wissenschaft.
Da fällt mir ein, Linus hat ja sowas mal auf etwas einfacherer Ebene, aber durchaus, glaube ich, ähnlich effizient gebaut. Die Trollbremse, ne? Die Trollbremse. Er hat ja, also kann man an der Stelle vielleicht nochmal erzählen, er hat ja dieses Re-Fefe-Blog gebaut, wo man bei Fefe kommentieren kann. Und er hat selber inzwischen schon öffentlich gemacht, das hat er mal erzählt. Es gibt auf diesem Blog, kommentieren halt die Leute gerne und natürlich im Besonderen, er haftet im Zweifelsfall dafür, weil es sein Blog, also, und das wollte er natürlich nicht. Und wie bremst man jetzt Trolle aus? Und dafür hat er ein Punktesystem eingebaut. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie Israel erwähnt, ohne dass es im ursprünglichen Artikel ohne Israel geht, dann hat man schon mal irgendwie 7 Punkte. Und diese Punkte werden dann aufeinander addiert. Und am Ende trifft das die Entscheidung darüber, je nachdem, wie viele Punkte man hat, desto öfter muss man das Captcha am Anfang eingeben, bevor man einen Kommentar publishen kannst. Also wenn du da 20 Punkte hast, musst du 20 Mal das Captcha ausfüllen, egal ob du es richtig hattest oder nicht.
Das Captcha heißt dann immer, ich werde keine Verschwörungstheorien posten. Oder so. Nein,
das ist einfach, um die Trolle auszubremsen. Die dann, oh, ist schon wieder kaputt, hab so einen geilen Kommentar geschrieben, schon 30 Mal ein Captcha eingegeben. Ja. Mag mich immer noch nicht.
Schon wieder vertippt. Genau.
Also das geht ja durchaus in eine ähnliche Richtung. Einfach ja. Eine simple Analyse des Textes, eine rein inhaltliche Analyse. Habt ihr den Jahresrückblick gesehen? Das war, ja mit Frank Rieger und Konstanze Kurz und wiederum auch Linus, der offensichtlich sehr prominent ist dieses Jahr hier.
Linus, der Shootingstar des CCC.
Ja. Er hat auch den meist gestreamten Vortrag bisher, also die meisten Stream-Zuschauer haben.
Echt?
Ja, ja.
Der Saal war auch komplett überfüllt.
Das war echt krass.
Der hätte locker den Saal 2 voll gemacht, glaube ich.
Das war echt krass, ja. Und diesen Vortrag, fand ich, hat nochmal diese etwas verzweifelte, rückblickende Standpunkt doch relativ deutlich gemacht, weil er im Wesentlichen aus Niederlagen bestand, was alles dieses Jahr nicht so gut gelaufen ist. Beim CCC auch durchaus eigene Fehler, aber eben auch natürlich sehr viele bei den anderen. So ein bisschen Kopfkratzen und auch Selbstkritik war bei der Freiheit statt Angst-Demo zu sehen, wo sie sich ja irgendwie so, ja, vielleicht hätten wir uns da auch nicht von ganz so vielen Gruppen distanzieren sollen oder beziehungsweise ein bisschen besser zusammenarbeiten, dass diese Demo ein Erfolg wird. Und nicht so sehr gucken, mit wem möchte man auf gar keinen Fall in einem Boot sitzen. Man
hätte es vielleicht auch nicht den falschen Leuten überlassen sollen, das zu organisieren.
Vielleicht auch das.
Man hätte vielleicht so einen Konsens ausarbeiten können, dass so nationalistische Tendenzen nicht so besonders offen propagiert werden sollten. Also
man hätte, glaube ich, echt tatsächlich einfach eine faire Federführung, wenn das jemand anders gemacht hätte, mit die Federführung, glaube ich, dann wäre da auch schon was
Besseres. Ihr guckt aber auch nur rückwärts, oder?
Ja. Wir wissen gar nicht, wo vorne ist.
Ich weiß, wo vorne.
Wo?
Dort, wo Tante ist. Der Name so, hinterher. Das ist so. Genau, ich bin immer vorne.
Okay, da, wo Tante ist, ist vorne.
Da ich an dieses Krypto-Ding eh nie so in dieser Absolutheit glaubte, war das für mich jetzt nicht der große Schock zugegebenermaßen. Von daher bin ich gar nicht so ganz in diesem Schockzustand.
Aber da fand ich es halt lustig auch, hat Frank Rieger so irgendwie gesagt, es ging auch so darum, wie weit... Also so kurz, dass sie sich Gedanken darüber gemacht haben, wenn jetzt ein Geheimdienst oder wenn jetzt so eine Organisation, die einen Trojaner entwickelt für irgendwelche Regierungen oder sowas, wenn die hier mit einem Vortrag auf uns zukommen würden, also sie haben es so sehr haben es nicht konkret gemacht, sondern haben es so im Theoretischen gelassen, wie würde man damit umgehen? Und offensichtlich hatte Frank dazu eine sehr deutliche Position, weil er hat nämlich gesagt, nein, natürlich dürfen die hier auf gar keinen Fall herkommen, weil schließlich sind die Bösen. Also das hat er wörtlich gesagt, schließlich sind die Bösen und nicht wir. Ich glaube, das sehen die Geheimdienste im Zweifelsfall nicht ganz so. Ich weiß nicht, ob sie sich die ganze Zeit für böse halten. Und ich weiß nicht, also es ist natürlich ein schwieriges Pflaster.
Das erinnert mich so ein bisschen an so einem Sketch in so einem englischen Fernsehen.
That Mitchell and Webb look.
Are we the baddies?
Ja. Genau, ja, so. Hast du dir schon mal überlegt, dass wir vielleicht die Bösen sein könnten? Ich meine, guck mal so.
Das sind so zwei
SS-Leute, die sich unterhalten im Schützengraben.
Genau.
Zwei Waffen-SS. Guck mal hier irgendwie so mit dem Totenkopf auf der Mütze. Könnte ja vielleicht sein, dass wir vielleicht die Bösen sind.
Habt ihr euch schon mal gedacht, wie der Totenkopf in das CCC-Logo und das Pesthörnchen gekommen ist?
Bam, bam, bam.
Are we the baddies?
Ich glaube halt mit dieser Good- und Bad-Rhetorik kommst du halt... Die reale Welt hat halt so eine Tendenz auf so binäre Teilungen mit Spott zu gucken und sie ins Absurde zu führen. Und sobald du... Und sobald du anfängst,
klammert man sich dran so fest.
Warum? Das ist so kuschelig. Wenn du halt weißt, dass die andere Seite die Bösen sind, dann bist du folglich die Guten. Das ist schön. Und wenn du die Guten bist, selbst wenn du es verkackst, dann hast du es aber zumindest gut gemeint.
Ja, aber
du musst dich weniger auch auf deine eigenen, musst deinen eigenen Bullshit nicht reflektieren. Das ist nett.
Das klingt gut. Und jetzt erklären wir mal einen Schritt weiter, warum sich dann die vermeintlich Guten hauptsächlich damit beschäftigen, sich gegenseitig zu zerfleischen und zu noch kleineren guten Gruppen und alles andere Feinde.
Distinktionsmerkmale sind
halt. Weil sie noch besser sein wollen.
Genau. Es gibt immer jemanden, der was falsch macht. Und wenn er was falsch macht, ist er offensichtlich nicht mehr bei den Guten. Oder sie auch nicht mehr bei den Guten.
Und dann kann man jetzt.
Snowden auf dem Kongress?
Da gab es heute schon ganz viele Fotos.
Ja, selbstverständlich. Wusstest du das?
Längst ab.
Genau. Herr Seemann, ein bisschen aufmerksam hier.
Unter der Aluburger war Snowden, habe ich auch schon. Unter der Aluburger war auch Snowden.
Bestimmt, ja.
Also, weil das ist, glaube ich, so für mich die Kernmeta, die Meta-Kernfrage. Wie schaffen wir es, dass die halbwegs Guten zusammenhalten, anstatt sich in gute, bessere, allerbeste und noch viel bessere zu zerfleddern?
Ja, nicht nur das. Ich glaube, man muss auch, wir leben nun mal in einer Welt, in der es nicht nur die Guten gibt. Selbst wenn man dieses Bild aufrechterhalten kann, woran ich jetzt zweifle, aber selbst wenn man das sagt, sie existieren nun mal, die Bösen, und solange man gut sein will, darf man...
Nee, tun sie nicht. Es existieren keine Bösen.
Naja, aber selbst wenn man dieses einfache Weltbild hat, muss man doch akzeptieren, sie existieren, und man kann sie jetzt schlecht alle umbringen, weil dann ist man automatisch dann doch irgendwie wieder selber der Böse. Also muss man irgendwie sich mit ihnen arrangieren. Und ich weiß, mit Umerziehungslagern sind da schon mal große Erfolge erreicht worden. Aber also man muss, wir müssen halt, wir leben nun mal in dieser Welt, in der wir leben, und sie sind nun mal da. Und wir müssen uns mit diesen Menschen auch arrangieren. Und das Internet, sie sind jetzt auch im Internet und nebenbei auch in diesem Real Life, das wir bisher doch immer so gerne ignoriert haben. Und
also ich glaube, diese Zersplitterung, die Laura gerade beschrieben hat, hängt natürlich auch mit so einer, hängt halt damit zusammen, dass du überhaupt irgendeine Form von Ideologie hast und sie auch und sie dir wichtig ist. Wenn du so konservativ bist, dann ist dir eigentlich alles scheißegal. Das ist so wie Coca-Cola. Schreibst du Coca-Cola und meldest das, also Coca-Cola, dass ihr da jetzt irgendwie 100 Kinder vergiftet habt. Das finde ich nicht okay. Und du sagst Coca-Cola, thank you for your contribution, have a coupon. Und dann machen die halt einfach weiter. Das ist bei der konservativen Szene, die haben es halt sehr leicht in der Form. Und wenn du dann in das, nennen wir es jetzt ganz platt, einfach linkere Spektrum gehst oder was, da hast du immer irgendeine Ideologie und dann sind die einen sind Sozialisten, die nächsten sind Kommunisten und dann hast du diese Volksfront von Judäa gegen die jüdische Volksfront und man zersplittert sich dann in dieser Form auf. Da Bündnisse zu schmieden ist natürlich nicht ganz einfach, gerade wenn da noch persönliche Animositäten dazukommen, die auch immer eine große Rolle spielen. Person A mag Person B nicht und C hat auch doofe Ohren. Das ist wirklich, wirklich schwierig und man muss halt vielleicht davon runterkommen, zu denken, dass es halt die eine Organisation gibt, mit der man immer zusammenarbeiten kann, sondern die Bündnisse müssen wahrscheinlich wirklich auch einfach liquider werden, um da einen so ein Liquid-Democracy-Gedanken-Dings hier reinzubringen.
Das vielleicht sollte man auch einfach toleranter werden, den Fehlern der anderen gegenüber.
Naja, also gewisse Fehler einer anderen Gruppe können halt eben auch doch wirklich sehr schnell zum Ausschlusskriterium werden. Also es gibt halt bestimmte Sachen, die dich als Person oder als Gruppe definieren und von denen du auch eben nicht abrücken kannst, ohne dich selber kaputt zu machen.
Darf ich überleiten zum Snowden-Vortrag? Weil ich finde, es passt gerade perfekt. Es gab ja heiße Debatten, also zumindest so in meiner Timeline.
Du meinst das, genau nicht Snowden, das, sondern Assange, das australische Trainwreck.
Danke. Ja, genau der Assange. Da gab es ja heiße Debatten und das ist ja genau der gleiche Punkt. Ist er ein Guter, weil er irgendwie auch mal gute Sachen gemacht hat, oder ist er ein Böser, weil er auch mal Scheiße gebaut hat? Und wo ordnen wir ein und aus welchen Gründen, mit welcher Gewichtung darf er hier sprechen?
Und wie scheiße ist die Scheiße, die er gebaut hat? Das ist ja auch mal noch so
eine. Wie scheiße ist die Scheiße und wie toll ist das Tolle, was er gemacht hat? Genau.
Ja, da ist ja,
und darf jemand, der was prinzipiell Tolles macht, auch mal Fehler machen? Oder?
Du hast ja völlig recht, also das ist ein gutes Beispiel dafür, wo diese gut-böse Teilung natürlich sehr schnell zerfällt. Weil offensichtlich hat Julian Assange mit den Leuten, die mit ihm zusammengearbeitet haben, offensichtlich hat er nicht alles alleine da gehäkelt. WikiLeaks hat was geschafft, hat eine ganze Menge sogar geschafft. Also Collateral Murder war ein ziemlich dickes Ding. Die Welt wäre nicht so, wie sie ist, ohne WikiLeaks. Das ist erstmal ein Verdienst, den aufgrund dieser Personalisierung, die WikiLeaks so, diese Reduzierung auf Assange, die natürlich auch bei Assange dann vor der Tür landet. Andererseits kannst du halt nicht einfach sagen, gut, das war halt jetzt so gut, jetzt rechnen wir einfach irgendwelche anderen Verfehlungen und es wird ja dann gerne auf die Vergewaltigungsvorwürfe reduziert. Es ist ja nicht so, dass da nicht noch viel, viel mehr wäre, was man an Assange kritisieren könnte. Also er umgibt sich mit einem ganzen Schwung Antisemiten, er unterstützt rechtsradikale Parteien. Das sind ja alles Sachen, da muss man vielleicht auch irgendwo mal eine Grenze ziehen und sagen, ja, das war halt gut, was er gemacht hat, aber hat halt vielleicht jetzt an so vielen Stellen, so viele sehr, sehr problematische Baustellen aufgerissen, dass wir ihm hier vielleicht diesen aus politischen Gründen diesen Slot nicht geben können. Das negiert ja nicht, dass er was geschaffen hat. Das negiert nicht mal, dass er vielleicht sogar noch mal was Positives sagt. Aber jemandem hier einen Slot zu geben, ist natürlich auch, es ist sehr schwierig, sich dann von anderen Taten dieser Person zu distanzieren. Also du würdest hier, du kannst halt bestimmten Leuten hier, glaube ich, einfach keine Plattform geben, ohne ganz viele andere hässliche Debatten mit reinzuziehen. Hm. Und von daher halte ich den Talk auch wirklich für nicht mit der Charta des CCC vereinbar, weil da halt eben bestimmte Dinge festgelegt sind, die er alle übertreten hat. Und dann ist es wirklich fast egal, was er sonst so geleistet hat. Weil wenn die Charta des CCC oder das formende Element des CCC, wir sind eine intergalaktische Gemeinschaft aus dem ganzen Kram, wenn du das irgendwann aufgibst, weil der hat ja irgendwie doch was Nettes gemacht, finden wir jetzt trotzdem spannend, dann musst du halt auch anfangen zu sagen, guck mal, in der NSA, da gibt es sicher sehr kluge Mathematiker, die spannende Analysen gebaut haben, die sollen mal hier vorstellen, ist ja cool. Guck mal, die können tracken und die machen hier Pre-Crime. Das ist ja sicher super spannend, wie uns die Leute von der NSA, die uns mal Pre-Crime erklären. Und da können wir dann selber mit rumhacken. Würden wir auch nicht tun, weil es halt den Leuten hier Raum zu geben, wäre ein politisches Statement und es wäre sehr schwer zu vermitteln, dass man das nicht unterstützt, was sie da tun.
Also sind wir doch die Guten.
Naja.
Man ist nicht die Guten, aber du hast halt für dich irgendwie eine Grundlage.
Hallo-Ton, kann da mal jemand.
Du hast halt eine Grundlage, auf der du operierst. Also jeder hat natürlich eine individuelle, mhm, und es ist natürlich schwierig, bei so einer großen und diversen Menge irgendwie da noch eine Charta oder einen Grundsatz zu finden, den vielleicht alle unterschreiben, aber als Organisation
so ist es nicht möglich.
Aber als Organisation eines Events sagst du, okay, die hier festlegen, was hier passiert, berufen sich auf das hier. Das ist das, was du erfüllen musst, um hier teilzunehmen. Das hast du persönlich auch, oder ich habe das auch. Ich spreche nicht mit Nazis. Ich halte das für wertlos, ich tue das nicht. Andere können das tun, andere haben eine andere Policy. Das ist meine. Und genauso hat der CCC natürlich Policies und sagt, okay, das hier sind Grenzen, die du nicht überschreiten darfst. Wenn du es tust, kannst du hier nicht teilnehmen als sichtbares Ding. Natürlich kannst du reinkommen, also die können ja nicht Kontrollen davon machen. Aber
ja, wobei, ich meine, es geht ja sogar so weit, dass man sagt, nein, hier Leute, die bei Geheimdiensten arbeiten oder sowas, haben gefälligst nicht hier auf diesem
Kongress zu erscheinen. Wir hätten sie gerne nicht da. Ja.
Genau, also das.
Genau, aber du musst halt irgendwie, wenn du nicht beliebig sein möchtest,
wenn
du nicht beliebig sein möchtest, musst du halt für dich, weil du ja auch für was stehen willst, ohne jetzt hier in dieses gut-böse Schema zu. Du willst halt, dass, wenn Menschen denken, der CCC, dann sollen das bestimmte Sachen. Das ist in Deutschland zurzeit, das ist sowas wie Datenschutz, das ist sowas wie Sicherheit, das ist sowas wie Bürgerrechte. Es wäre schön, wenn das auch noch deutlicher sowas wie Gleichstellung und sowas wäre, aber ist es, wenn wir uns das mal als so die formenden Begriffe stellen, dann musst du die schützen. Denn wenn du anfängst, alles zuzulassen und auch Sachen, die diese grundlegenden, für dich formenden Begriffe angreifen, wenn du das zulässt, dann demontierst du dich selber.
Naja, aber man muss ja sagen, Assange ist ja die Ikone der Transparenz sozusagen, jetzt neben Snowden so ein bisschen. Und es gibt halt diese Vorwürfe, über die es jetzt geteilte Meinungen gibt, wie schwerwiegend die sind und wie realistisch die sind. Und ich finde, also insofern machst du es dir da, finde ich, schon ein bisschen einfach zu sagen, nein, das dürfte hier auf gar keinen Fall gehen.
Das ist ja auch meine persönliche, also ich persönlich schätze das, was er tut, so ein, dass es an so integral die Grundlagen dieser Gemeinschaft verletzt, dass ich ihn für hier nicht tragbar halte.
Okay.
Da gibt es sicherlich andere Meinungen und ich bin nicht die Person, die das hier entscheiden darf, von daher ist meine Meinung nur einfach eine Meinung, die ich vielleicht unterfüttern kann mit Argumenten, der man sich anschließen kann und die man ablehnen kann. Aber genauso muss halt ja auch dann das Gremium, das es entscheidet, irgendwie operieren. Die haben offensichtlich eine andere Entscheidung getroffen, mhm, das kann man kritisieren, das kann man von mir auch laut kritisieren. Aber an irgendwas muss man sie halt halten können. Die müssen begründen können, wie sie damit umgegangen sind, finde ich. Sonst hast du ein Problem.
Was ich dann, du wärst eher dafür, Assange sprechen zu lassen, Laura.
Ja, und ich suche gerade in mir, warum. Weil ich natürlich jedes deiner Argumente sofort unterschreiben würde. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Ich finde es spannend und ich überlege gerade, ich grüble gerade so, ob es eine Möglichkeit gibt, so jemanden sprechen zu lassen und gleichzeitig genauso klar wie das Statement, der darf hier sprechen, das Statement zu machen, diese und jene Standpunkte von genau diesem Menschen widersprechen unseren Grundsätzen ganz fundamental und also so ein quasi unter seinem Beamer-Ding so ein Zigarettenwarnungs...
So ein Disclaimer.
Ich glaube nicht, dass das wirkungsvoll ist, aber das ist gerade mein Ausgangspunkt der Überlegung.
Die Frage, der CCC findet Vergewaltigung nicht okay.
Aber ist das nicht so, dass die Warholland-Stiftung immer noch Assange, beziehungsweise Wikileaks, was faktisch ja eigentlich auch immer noch Assange ist, unterstützt? Ist das nicht noch so?
As far as I know, ja. Mhm. Ich glaube schon.
Ja, also im Endeffekt...
Dann ist es eigentlich nur Konsequenz, wenn man ihn noch sehen
ist dann ja praktisch schon noch da.
Also. Naja, das ist ja ein bisschen die Frage. Sagst du, wir unterstützen Wikileaks? Und hast eigentlich sogar ein Problem damit, dass halt vielleicht die WikiLeaks-Ressourcen...
Sorry, aber WikiLeaks ist Assange.
Das ist dir klar und das ist mir klar, aber da wird ja dann gerne so semantisch herumgetrickst und gesagt, nein, wir unterstützen halt nicht die Person, wir unterstützen ja das Projekt. Das ist ja auch ein ganz, ganz beliebter
Mechanismus. Okay, weil du damit
kann man genau, kann man völlig machen, finde ich völlig okay.
Das Projekt von ihm unterstützt,
genau.
Auch wenn er da...
Du kannst ja auch das Projekt versuchen, von ihm zu teilen, so sehr er versucht, das mit sich identisch zu halten, weil es ihm nützt. Du kannst ja versuchen, das zu teilen. Wenn dir dann also die Position von WikiLeaks sehr wichtig ist, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass WikiLeaks hier eine ganze Menge wichtiger Sachen zu sagen hat, dann guckst du doch, kann WikiLeaks nicht jemand anderen senden, der als Person nicht so schwierig ist und damit ja auch so viele Aussagen, die diese Person machen könnte, tainted. Also wenn halt Julian Assange was macht, dann ist das ja immer verbunden mit einem ganzen Haufen Bäh. Selbst wenn er das Klügste auf der Welt sagt, ist das und das ist
tut. Ja, das ist ein Punkt, der in der Debatte erstaunlich kurz kommt, wie ich finde. Dass ja, wo hat Julian Assange war zugeschaltet?
Bei dem Camp da in Holland.
Genau.
Wie heißt das?
Ohm.
Ohm, genau.
Genau.
Der war ganz grauenhaft, der Vortrag. Ja,
das habe ich mir auch sagen lassen. Und ich, also in Anbetracht dessen, was jetzt zu erwarten ist für diesen Vortrag, dass man sich, also ist es schon, dass ich vermute mal, er hätte diesen Vortragslot definitiv nicht bekommen, wenn er nicht der wäre, der er ist. Also es ist, er hat ihn nicht wegen der Inhalte, wegen der tollen zu erwartenden Veröffentlichung,
die er gemacht hat. Die haben zusammen mit Jacob eingereicht und Jacob hat letztes Jahr eine gute Keynote gehalten. Also der macht ja den Slot mit Jacob zusammen, mit Jacob Applebaum.
Die machen den zusammen?
Ja, ja. Mhm. Die haben den zusammen eingereicht. Und Jacob hat letztes Jahr eine gute
Also du meinst, eine gute Keynote und ein schlechter Vortrag, dass das dann im Endeffekt sich doch wieder auslevelt?
So könnte man das
relativ sehen. Okay.
Ich meine, so wir sitzen hier natürlich auch sehr bequem vor unserer sauren Rhabarberschorle oder dem Bier und diskutieren jetzt so darüber, wie man das alles hätte machen können. Die Situation, in der das Content-Team da steckte, ist nicht trivial, um das mal sehr vorsichtig auszudrücken. Also da bist du immer zwischen a rock and a hard place. Also letzten Endes, wie du es machst, kannst du nur verlieren. Wenn Assange abgelehnt wird, und das wird irgendwie, natürlich kommt das dann auch irgendwie raus, dass er abgelehnt wurde, dann sind auch sehr, sehr viele Leute verletzt, weil halt Assange immer noch irgendwie eine wichtige Figur in dieser Subkultur ist.
Ganz genau. Das wäre eine ziemliche Schlagzeile.
Das sind auch viele Freunde hier im CCC. Hat natürlich auch Freunde, genau. Und das ist ein Problem. Andererseits ist natürlich auch offensichtlich dem Team bewusst, dass es da eine Schwierigkeit gibt. Ich hätte diese Entscheidung auch, ich hätte mir da auch schwer getan. Das ist eben nicht einfach. Das ist jetzt für uns hier sehr, sehr bequem.
Aber wenn doch der Lerneffekt, also den unterstelle ich ja, weil aus komischen Gründen bin ich immer noch so idealistisch, wenn der Lerneffekt war, dass eine Assange-Einreichung wahrscheinlich nicht durchgeht und er deshalb zusammen mit Jacob einreicht, würde ich das ja schon wieder als Baby Steps Forward sehen.
Da ist dann immer die Frage,
wie dann. Du meinst, er hat ihn zusammen eingereicht, weil er wusste, dass er alleine nicht durchkommt.
Könnte man ja unterstellen.
Könnte man unterstellen.
Aber dazu fehlen uns jetzt die Informationen da. Das wäre jetzt reine Spekulation. Also ich wollte nur mal sagen, es ist halt sehr einfach, immer von außen dann über sowas zu urteilen und zu sagen, ich hätte das alles viel besser gemacht. Aber gerade als CCC mit dieser Veranstaltung hier, die so zwischen den Tagen jetzt mittlerweile wirklich seit Jahren ein etabliertes Ding ist, Spiegel Online schreibt da nicht einen kleinen Artikel drüber, sondern jeden Tag mehrere, weil es spannend ist. Heise ist voll davon und auch andere Medien finden sich hier wieder. Da musst du schon sehr, sehr bewusst damit umgehen, welche Außenwirkung du transportierst. Und deshalb ist es halt eben für uns dann häufig vielleicht sehr einfach, bestimmte Entscheidungen zu sagen, ach komm hier, habt ihr falsch gemacht. Aber die Situation, in der sich natürlich da das Content-Team befindet, ist deutlich komplexer als und viele der sozialen Abhängigkeiten, die noch dazukommen, die sehen wir ja gar nicht. Also dass halt vielleicht Julian Assange wirklich ja Freunde hat und du sagst, wir können ihn eigentlich nicht ablehnen, wir kriegen dann intern auch Probleme, weil dann plötzlich irgendwelche sozialen Spannungen
entstehen. Also Andy Müller-Magun ist, glaube ich, offiziell, also es ist auch echt gut mit dem befreundet beispielsweise. Ja. Ne? Also der ist, und andere Leute. Also.
Oh, Bier.
Rhabarberschorle,
meinst du? It's complicated.
Oh, das ist es.
Also, ja.
Ja, it's complicated. Ja, also wann ist der Talk heute, ne?
Der müsste heute sein.
Abend. Jetzt 22 Uhr. Man denkt immer, dass es früher ist, weil der Plan irgendwie so sortiert ist. Und dann fällt einem auch, dass er erst um 12 losgeht. Und das
vielleicht
ist
eigentlich gibt alles es ja noch die ein oder andere lustige Gegenaktion sozusagen so aus der Community, um da vielleicht genau das herzustellen, was du meintest, Laura. Also halt sozusagen dieses so eine implizite oder eingebaute Distanzierung, in dem dann nochmal irgendwelche Leute irgendwelche Aktionen machen. Ich würde mich freuen.
Das wäre auf jeden Fall.
Gerade zu irgendwelchen Sachen anstacheln. Hm?
Ja, ich will hier die.
Guckst du in irgendeine Richtung?
Social Media Berufsprovokateur, da ist er wieder.
Verdammt. Ah ja, ich habe vor, das Internet hat mich gefragt, ich soll dich doch mal fragen, warum du Menschen auf Twitter als menschlichen Abschaum bezeichnest.
Das kam von einer Person, die man eigentlich nicht, der man überhaupt keine Form von Öffentlichkeit geben möchte.
Ja, deswegen will ich jetzt auch, glaube ich, vor solchen Menschen.
Provozieren Sie weiter.
Ja, ja. Ich würde sagen, um das kurz einmal
drauf. Nein, du musst auch gar nicht darauf antworten.
Ja, doch. Also so Nazis und Maskus bezeichne ich immer gerne auch weiterhin öffentlich als menschlichen Abschaum, ja.
Guck mal, die schlafen doch nicht alle.
Danke, danke.
Ja, wenn einer klatscht, klatschen alle mit. Das ist.
Wollen wir dann.
Haben wir noch Themen?
Ja, haben wir denn nochmal irgendwelche
Themen? Jan-Philipp Albrecht, Talks mit dem gesehen? Wollen wir eigentlich reden und.
Wen?
Jan-Philipp Albrecht.
Wer? Über den haben Stimmt, wir da waren wir auch gesprochen. In einem Talk. Der war jetzt eigentlich gar nicht so richtig spannend.
Nee, leider nicht.
Er hat so ein bisschen die Datenschutzdiskussion aufgerollt vom.
Nicht die allgemeine.
Also es ging vor allem natürlich um die EU-Datenschutzgrundverordnung, die gerade...
Da ging es dann hin, aber er hat tatsächlich irgendwie den Bogen gespannt von den 1800 oder was weiß ich.
Ja, Warren Brandeis.
Ja, ja, irgendwie. Also wo der Datenschutz herkommt und wo er jetzt ist. Also er hat das wirklich, wirklich sehr, sehr ausführlich eine Einführung gegeben. Für Leute, die das kennen, und das, ich glaube, der Tante und ich gehören eigentlich dazu, hat das jetzt nicht viel Neues gebracht. Aber wir hatten eigentlich tatsächlich diese Überlegung, dass wir ihn hier einladen und dann einfach mal Tante versus Jan Albrecht über die EU-Datenschutzreform aufeinanderhetzen. Das hätte ich sehr spannend gefunden.
Aber aufeinanderhetzen klingt jetzt aber auch so ein bisschen komisch. Das
machen wir nicht.
Doch. Das machen wir hier schon.
Doch.
Das ist eigentlich unser erklärtes Ziel.
Wir sind hier ein kontroverser Podcast. Ja, das haben wir jetzt aber dann. Also Jan könnte auch nicht der wäre.
Nee, also ich meine, wenn man halt noch überhaupt nicht weiß, wie diese EU-Datenschutzverordnung, Datenschutzgrundverordnung aussieht, dann kann man sich das, glaube ich, durchaus angucken. Das ist jetzt, das kann man auch so nebenher laufen lassen, im kleinen Fenster und noch nebenher so ein bisschen, keine Ahnung, Spiegel Online lesen oder was auch immer. Wenn man komplett raus ist, ist es, glaube ich, ein ganz guter Überblick und so die sehr, sehr 10.000 Feet View drauf, also ganz, ganz überblicksmäßig. Wenn man dann ein bisschen in die Tiefe geht, merkt man sehr schnell, dass da noch ganz, ganz viele Stellen sind, wo es sehr, sehr stark knirscht, wenn man anfangen möchte, das umzusetzen, und dahin ist er leider nicht gekommen. Das hätte ich mir natürlich ein bisschen mehr erhofft, aber ich stecke auch tiefer drin, von daher hätte er sich für mich auch viele Sachen
sparen. Ich glaube nicht, dass er das jemals anschneiden wird, diese Problematik.
Kannst du nur verlieren.
Nee, da kann er nur verlieren, und das wird er nicht im Wahlkampf machen, in dem er sich gerade befindet. Ganz genau.
Aber ja. Trotzdem ist es, also das war jetzt von ihm beileibe kein schlechter Vortrag. Also der weiß halt schon, wovon er da redet. Der konnte auch bestimmte Regelungen, und gerade auch diese Datenschutzgrundverordnung hat sich in den letzten Wochen und Monaten immer nochmal verändert, weil halt neue Entwürfe reinkommen, weil Änderungen reinkommen. Da hat er auch ganz gut, es gab so eine Version, die so verhältnismäßig publik wurde, da hat sich dann zu jetzt nochmal eine ganze Menge geändert. Das hat er eigentlich auch ganz, ganz schön zusammengefasst. Da sind auch ein paar hässliche Stellen schon rausgekommen, andere sind immer noch drin, aber das würde ich mir durchaus dann doch nochmal angucken, wenn man sich dafür überhaupt interessiert. Also es war trotzdem ein schöner Vortrag. Kann man sich gut anhören.
Ja, ich fand auch, er war grundsolide.
Ja.
Aber da wiederum war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich ja doch immer noch die Hoffnung habe, dass ich auch technische Probleme mit politischen Lösungen irgendwie begegnen lassen. Und ich hatte ihn eigentlich so ein bisschen erlebt, als irgendjemand da hinten zappelt. Ich weiß nicht, ob das an dem Wort Politik lag. Keine Ahnung.
Nee, nur ein epileptischer Anfall.
Ein bisschen zu viel Mate. Ich hatte ihn eigentlich schon als jemanden ziemlich engagierten und auch motivierten erlebt, und es kam für mich gestern nicht rüber. Kam eher so rüber, naja, wenn man halt den Weg durch die Institutionen wählt, dann ist es echt anstrengend, echt zäh, und dann sieht man da diesen riesigen Sitzungssaal und dann hört man die Zahl von irgendwie 1300 Änderungsanträgen, mit denen sich befassen müssen, und solche Papierstapel und so viele Seiten. Ja, wie gesagt, ich habe immer noch die Hoffnung, dass sich da auf einer politischen Ebene doch auch viel bewerkstelligen lässt, und ich glaube, er hat gestern nicht unbedingt dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen.
Ich habe den Vortrag nicht
zu Ende gesehen. Du hast nicht gehört, weil ich mich die ganze Zeit angeguckt
habe. Ja, also ich glaube, er war da auch wirklich in der schwierigen Situation. Das ist einfach auch echt ein furztrockenes Thema. Also so diese Datenschutzgrundverordnung, das zu lesen, da wirst du halt müde von. Und dann hast du diese...
Du hast dich da ja durchgekämpft. Und nochmal hier auch im Podcast vielen, vielen Dank. Ich hatte
die ja damals Schmerzen.
Kleinen
einmal ein Applaus für Tante, der...
Danke.
Die gesamte Datenschutzgrundverordnung einmal Artikel für Artikel durchgeblockt hat. Also
du magst Schmerzen so ein bisschen.
Genau. Ne? Offensichtlich. Ich glaube eu-datenschutz.tumblr.com.
Genau, eu-datenschutz.tumblr.com. Und ich hatte das.
Aber das ist nicht mehr der aktuelle Stand. Ein paar Sachen, wie gesagt, da ist dann ganz gut, wenn man dann nochmal sich den aktuellen Stand anguckt oder den Diff anguckt, da hat sich ein bisschen was geändert.
Ja.
Auch ein paar, nicht wegen meiner Kritik, aber ein paar der Kritikpunkte, die ich hatte, sind jetzt weg.
Doch, das ist, nein.
Ich bin nicht größer, ich bin nur ein bisschen größer.
Ich hatte heute Morgen, es hat jetzt gar nichts hier mit irgendeinem Thema, auf dem Kongress begegnet sind, sondern so mal wieder so ein Twitter-internes Thema. Ich bin heute mal wieder in den Blog-Empfehlungs-Account nicht auf die Füße getreten, sondern über den gestolpert. Hab darüber irgendwie so angefangen, halb motiviert, so einen Artikel zu lesen, warum das irgendjemand nicht gut findet oder was auch immer. Also das ist ein Account, der Empfehlungen abgibt, wen man gefälligst blocken sollte.
Genau, also nicht Blog-Empfehlung von wegen, welche Blogs sind lesenswert,
sondern mit CK,
wen es sich lohnt zu blocken.
Und da fiel mir ein, dass es ja da mal diesen kurzen Ausflug gab von Twitter, als sie für keine 24 Stunden, wie ich jetzt nochmal meine Timeline gefragt hatte, die das Blocken überhaupt geändert hatten, also den Algorithmus dahinter geändert in ihrer Technik, nämlich dass das Blocken nicht mehr dazu führte, dass diese Person, also davor war es so, dass diese Person, solange sie auf Twitter eingeloggt war, die eigenen Tweets überhaupt nicht mehr lesen konnte. Sondern man musste sich so umständliche Sachen machen, wie einen zweiten Account zulegen oder vielleicht einfach bei Twitter ausloggen, um dann diese Tweets lesen zu können. Und Twitter hatte das kurzzeitig abgeschaltet und hat gesagt, nee, das ist diese Person, selbst wenn du die blockst, kann die weiterhin deine Tweets lesen. Was zu einem gigantischen Shitstorm geführt hat.
Ja, auch weltweit. Also der war ja sofort auch weltweit.
Der war sofort auch weltweit. Ansonsten hätte Twitter garantiert nicht so schnell reagiert, weil das hier nur ein paar Deutsche gewesen wären. Aber auch in meiner Timeline tobte ein wilder Krieg und ein wildes...
Ja, ich bei mir auch.
Und Twitter hat diese Änderungen dann sehr schnell rückgängig gemacht und sozusagen wieder das alte Blockverhalten eingeführt, wo ich heute so nochmal drüber nachgedacht habe und gedacht habe, Moment mal, also Twitter hat eigentlich nichts weiter gemacht, als sie haben ein Versprechen, was sie eh nie einhalten konnten, einfach nicht mehr gegeben. Sie haben nämlich nicht mehr so getan, als ob sie dafür sorgen könnte, dass eine bestimmte Person deine Tweets nicht mehr lesen kann, sondern es ist halt, diese Möglichkeit existierte weiterhin. Was dazu geführt hat, dass viele Leute dann sich offensichtlich doch gesagt haben, nein, ich möchte weiterhin mit dieser Lüge leben. Und Twitter dann gesagt hat, okay, hier bitte sehr.
Naja, was das ist natürlich keine technisch perfekte Lösung, was es aber natürlich bringt, ist so ein kognitiver Preis, den du zahlen musst, um die geblockte Person immer noch zu lesen. Das heißt, du musst dann nebenher halt entweder ein Browserfenster mitschleifen, indem du. Das ist halt Aufwand.
Du kannst ja auch einfach einen zweiten Twitter-Client,
einen zweiten
Account zulegen.
Genau, du machst es halt ein bisschen teurer. Und häufig ist diese kleine Hürde bei dieser Form von Trollen, das hilft halt schon mal so ein paar, die nur so ein bisschen mittrollen wollen. Also die harten Leute kriegst du damit nicht weg, natürlich nicht,
aber du hältst ein paar raus. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht, ich verstehe auch nicht, was das Sicherheitsfeature davon ist, wenn ich einem anderen verwehre, meine Tweets zu lesen.
Wie der Chat gerade anmerkt, es ging auch um Retweets. Es war wohl so, dass dann in der neuen Version Leute, die du geblockt hattest, dich aber irgendwie noch retweeten konnten.
Dich retweeten konnten?
Genau.
Okay.
Und das ist natürlich, dass auch
mit dir interagieren konnten.
Genau, und du willst halt diese Interaktion nicht mehr haben.
Ja, das ist klar. Also das ist ja, das geht mir völlig ein.
Wenn also
ich das blocke, dann möchte ich mit dem nicht mehr interagieren, möchte ich nichts mehr mitkriegen, was er sagt, und wenn er mich sonst vollschreit, ja, das ist das, was ich will, Filtersouveränität. Aber dass der meine Tweets mitlesen kann, stört mich jetzt nicht so doll, ehrlich
gesagt. Kann ich eigentlich nicht
sagen, das ist eine
subjektive Einschätzung.
Er kann es sowieso.
Ja, aber man kann es... Das ist sehr individuell. Also, dass es dich nicht stört, ist ja was anderes, als ob es andere stört.
Ja. Das stimmt durchaus, aber es gibt
halt... kein Privacy-Feature.
Ich finde, es gibt ein falsches Gefühl der Sicherheit, weil es halt... Weil du kannst nicht sagen, ich möchte meine Tweets für die ganze Welt, außer dieser einen Person da hinten, bitte. Das ist absolut klar, dass wenn die gesamte Welt darauf Zugriff hat oder ein Großteil der Welt, dass diese eine Person da nur sehr, sehr schwer auszuschließen sein wird.
Das stimmt. Du kommunizierst halt durch das Block-Feature, so wie es jetzt, glaube ich, gerade auch wieder funktioniert, kommuniziert einfach, ich möchte nicht mit dir zu tun haben und ich möchte auch, dass du das merkst, dass ich das nicht will.
Das stimmt, das ist tatsächlich
du kommunizierst ein Element, was damit der andere, sonst würdest du gar nicht merken, dass du geblockt bist und machst halt einfach weiter. Und jetzt natürlich kriegst du auch, du blockst die Person, du siehst vielleicht gar nicht, dass sie dich noch Mensch sind und so weiter. Wenn du dann aber mal hinterhergehst und merkst, wie diese Person halt trotzdem über dich spricht, weil dir klar ist, dass irgendwas in diesem Block-Feature sich geändert hat, bist ja trotzdem wieder damit irgendwie konfrontiert.
Naja, aber den Schritt muss ich dann halt auch gehen, wenn ich von Twitter erwarte, sozusagen, hier baut mir gefälligst einen Filter, dass ich mit dieser Person nichts zu tun habe, dass ich dann nicht wieder losgehe und da hinten
selber diesen Filter. Das Problem ist halt, wenn du weiterhin so, sei es nur, dass du von dieser Person geretweetet wirst oder dass halt, dass da irgendeine Form von Interaktion stattfindet, dann bist du natürlich auch in gewisser Weise, ich will nicht sagen gezwungen, aber du nimmst dann vielleicht, obwohl du mit der Person nichts mehr zu tun haben willst, dann doch nochmal den Schritt auf dich damit zu beschäftigen, um einfach zu gucken, was da passiert. Anstatt, dass du, das Blocken ist ja auch, wie MS Pro sagte, ist ja ein souveräner Akt, zu sagen, nee, komm, du hast, nein, jetzt ist gut.
Also es ist eine Form von Kommunikation, also es ist wiederum eine Form von Kommunikation und es wurde dadurch durch das geänderte Feature weniger von
und das Kommunikation. Ist wichtig, dieses Kommunikationsmerkmal ist echt wichtig, dass man sagen kann, nee, komm, du hast jetzt das echten Schwungregeln hier übertreten und wir sind jetzt dann.
Was sagst du denn dazu? Also das waren ja vor allem auch viele Frauen, die sich beschwerten, weil da sind dann ja auch echt sehr hartnäckige Stalker, Maskus und so weiter und so fort, die man gerade, wenn man feministische Positionen im Netz vertritt, sehr schnell am Arsch hat. Und gerade aus der Szene kam dann natürlich sehr, sehr viel Kritik daran. Hast du das auch als eine Bedrohung empfunden, diese Umstellung des Blockfeatures?
Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich mich ja aus dem ganzen Thema zumindest ein bisschen eher rausgehalten habe die letzten Monate. Und ich glaube auch da, was du vorhin gesagt hast, ich bin durch eine harte Schule gegangen. Mein Pelz ist dicker geworden, was ich nicht unbedingt als nur gute Entwicklung empfinde. Also mich persönlich, das ist mir irgendwie... Ich hoffe, dass es mir einfach egal bleibt, weil ich nicht mehr Energie darauf verwenden möchte, mich mit sowas aufzuregen. Ja, ja. Hallo.
Blocken ist Liebe.
Genau, Blocken ist Liebe.
Und ich rege mich trotzdem auch immer noch ein bisschen auf, wenn mich dann irgendjemand bepöbelt, weil ich irgendjemand blocke oder sogar, wenn ich dann Mentions kriege, warum ich irgendjemand entfolge. Ja, sorry Leute, meine Timeline. Also es ist dann so ein kurzes Nerv nicht, aber ich schaffe es dann immerhin nicht mehr darauf zu antworten. Ja, für mich ist das die einzig gangbare Lösung. Ich wünschte, es wäre anders. Und deswegen kann ich auch sehr gut verstehen, dass sich viele drüber aufregen. Hm. Aber okay. Viel mehr als ein bisschen Resignation kann ich leider nicht beitragen.
Na gut. Ist ja sowieso egal, weil ist ja wieder alles rückgängig gemacht worden.
Alles wieder gut, so wie früher. Genau. Gott sei Dank.
Alles so wie es
früher war. Aber was war jetzt die Diskussion und Blog-Empfehlung? Also
es geht halt sehr stark darum, also ein Diskussionspunkt, den ich irgendwie nachvollziehen kann, also es gibt halt dieses Blog, wisst ihr eigentlich, wer dahinter steckt? Gibt es da irgendwelche offiziellen Sachen, wer dahinter steckt?
Don Alfonso vermutet eine Piratin dahinter, mehr weiß ich nicht.
Okay. Das ist die Crowd.
Ach so, die ist das?
Ja.
Ah, die hat ja schon immer
Scheiße. Oder die gebaut. Cloud, eins von was.
Okay.
Vielleicht sind sie
Pop-Karten. Auf jeden Fall was mit C. Nee, das glaube ich. es gibt diesen Account, der dann eben einzelne Personen vorschlägt zum Blocken, was natürlich dann auch was schon und das wird natürlich von vielen kritisiert, dass das so eine Form von öffentlicher Pranger ist, der da aufgemacht wird, dass da irgendwie Leute, die eine dumme Äußerung gemacht haben oder sowas, die vielleicht auch sonst niemand mitbekommen hätte, dann sozusagen so einer Öffentlichkeit dastehen. Und ich finde diese Kritik zumindest bedenkenswert, weil wir hatten ja doch gerade in letzter Zeit hatten wir doch sehr viele von diesen, ich weiß leider nicht, wie sie heißt, diese Mitarbeiterin, die nach Südafrika geflogen ist und diesen, ich vermute mal, sarkastisch unglücklichen Tweet abgesetzt hat. Ich weiß es aber natürlich nicht. Ich kenne diese Person nicht.
Tweet, ja.
Genau, Frau, die...
Haha, ich kriege ja kein AIDS, ich bin ja weiß.
Ne? Ja, die ich fliege nach Südamerika, Südafrika, hoffentlich kriege ich kein AIDS. Nein, ich mache nur Witze, ich bin ja weiß, ich kann ja kein AIDS kriegen.
Ja.
So könnte man jetzt durchaus lesen
die
als...
Die hat ihren Job verloren, ne?
Die hat, ich glaube, die hat mehr als nur ihren Job verloren. Also sie ist in dieses Flugzeug gestiegen und als das Flugzeug gelandet ist, war sie, hatte sie 100.000 Feinde mehr auf diesem Planeten, weil es halt rumging in der Zeit.
Wahrscheinlich eher eine Million, aber gut.
Wahrscheinlich eher sowas in dieser Dimension. Und das ist doch eine Entwicklung, die mir zunehmend Angst macht, weil gerade wenn man probiert, auch mal irgendwie was Lustiges zu schreiben, was ich jetzt, wie gesagt, bei ihr definitiv nicht ausschließen möchte, was vielleicht nicht jeder versteht, ist doch die Gefahr, dass da draußen viele Menschen gibt, die das fehlinterpretieren, sehr, sehr groß und dass wir da diesen Crowd-Mob haben, der bereit ist, innerhalb kürzester Zeit private Erkundungen über dich, über dein Privatleben zu machen und alle Quellen auswendig zu machen, die er nur findet und dich an diesen gigantischen öffentlichen Pranger zu stellen, ist doch eine Entwicklung, die mir sehr viel Angst macht.
Ja.
Jein, ich weiß nicht, also an öffentlichen Pranger stellen, wenn ich öffentlich twittere, und ich sehe genau, wie du sagst, es gibt halt, es gibt misslungene Witze und dann gibt es einfach misslungene Witze, die man erst überhaupt gar nicht machen sollte, weil sie einfach so missverständlich sind, sie sind einfach auch nicht witzig und da bin ich wieder dann totale Hardcore-Feministin und Spaßbremse und, das ist dann auch wieder der Punkt, so, ja, nee, you've really overstepped some line. Und
aber da muss man doch Verhältnismäßigkeit sehen, ne? Also ich denke mal, sie ist keine Rassistin in dem Sinne, sie hat einfach einen dummen Witz gemacht.
She's not a racist, but?
Nö. Sie hat einen Fehler gemacht. Also das würde ich jetzt einfach mal unterstellen. Ich kenne sie natürlich nicht persönlich, aber es war relativ offensichtlich, hat sie auch gesagt, sie hat sich tausendmal entschuldigt. Nein, das war ein Witz, es war wirklich ein Witz, es war ein dummer Witz und es war halt ein Fehler. Und ich glaube, uns allen kann mal ein Fehler passieren. Und dass du plötzlich eine Million Feinde hast, weil du mal einen Fehler gemacht hast, ist schon, finde ich, nicht ganz verhältnismäßig. So. Also,
Jein, weiß ich nicht.
Es kann also, natürlich auch ein paar Sachen doof zusammen. Also ja, setzt diesen Tweet ab und sitzt dann halt eine Handvoll Stunden im Flieger und kann nicht direkt reagieren.
Ja. Selbst wenn sie hätte reagieren können, hätte sie es höchstens noch schlimmer gemacht. Also das ist,
sie hätte ihn löschen können.
Naja, Screenshots waren schon gemacht zu dem Zeitpunkt.
Egal, aber das hätte schon mal ein bisschen Druck rausgenommen. Wenn sie es gelöscht hätte,
glaube ich auch. Genau, und dann sofort irgendwie eine ernsthafte Entschuldigung. Ihr habt mich da falsch verstanden, sondern nee, habe ich scheiße gebaut. Tut mir leid.
Habe ich scheiße gebaut?
Aber wieso ist eine Person, die einen Twitter-Account hat mit ein paar Dutzend Followern, die jetzt definitiv nicht es gewöhnt ist, offizielle Presseerklärungen zu geben, wieso wird sie sozusagen dazu gezwungen, innerhalb kürzester Zeit ist das was?
Wir müssen jetzt alle Medienprofis werden.
Dass wir alle Medienprofis sind.
Ja. Und das ist ein Kontrollverlust, ganz klar.
Das ist tatsächlich eine Form von Kontrollverlust. Und ich glaube, ich habe in meinem
In dem Buch von Perksen, der auch schon mal über den Kontrollverlust geschrieben hat, das Skandalbuch, also wie ist
der entfesselte Skandal?
Skandal, genau, der entfesselte Skandal, Skandal in Zeiten des Internets oder so. Da gab es das Beispiel von einer jungen Chinesin, die halt wirklich so im Teenager-Alter in dieses chinesische YouTube da irgendwie reingerantet hatte, als da gerade ein großes Erdbeben war in China und da wirklich Tausende von Toten und Verletzten und so weiter und so fort. Und deswegen war irgendwie Volkstrauertag und irgendwelche Sachen funktionierten nicht mehr. Und sie war halt einfach irgendwie so ein kleines, verwöhntes Mädchen, die dann in ihre Kamera reingerantet hat, dass jetzt alle sich nur noch über dieses Erdbeben kümmern und bla bla. Dabei hatte sie doch eigentlich eine tolle Verabredung heute und halt so total unreflektiert, wie halt so ein Teenager halt ist. Ja, also wirklich so eine 14-Jährige, die halt völlig unreflektiert da einfach rumrantet. Ja? Das Ding ist dann online gegangen und wenige Stunden später hatte sie die gesamte Nation, quasi das Hassobjekt der gesamten Nation. Es wurde alles über sie rausgefunden, ne? Also wo sie wohnt, wer ihre Eltern sind, wer ihre Familie ist und so weiter und so fort. Diese Dinge wurden zusammengetragen und alle Menschen in ihrem Umfeld wurden mit Hassmails und Hassanrufen und so weiter und so fort. Ihre gesamte Familie hat den Arbeitsplatz verloren. Also die ganze Familie wurde praktisch sozial ausgelöscht, weil ein kleines Mädchen, 14-jährig, etwas Dummes in eine Kamera gesagt hat. Ja? Und das sind schon, also ne, das war jetzt eine erwachsene Frau, die einen dummen Fehler gemacht hat. Ja? Aber es gibt auch Teenager, ja, und das muss man auch bedenken.
Es gab ja diese Vice-Story, die jetzt ja auch so rumgegangen ist, diese Instagram-Bilder von irgendwelchen Leuten, die an
YOLO-Kaufs.
Genau, die irgendwie an irgendwelchen historischen Punkten, die mit dem Holocaust zu tun haben, Selfies gemacht haben. Ja. Jetzt ist ja Selfie ja sowieso das Hassobjekt jedes aufgeklärten Internet-Users und wir würden sowas nie machen.
Bildungsbürgers.
Jedes Bildungs- Warte 5 Minuten, dann machen wir es ironisch.
Also ich finde Selfies eigentlich ganz groovy.
und auch da ja diese Teenager, die irgendwie in Auschwitz waren oder weißt ja, in irgendwelchen KZs. Selfies auf dem CCC, du hast echt keinen.
Erstmal jeden hier fragen, der hinten drin
sein Ja, könnte. Genau, das ist so. Das hat mich gestern in der Lounge noch ein paar Probleme geschafft, dass ich da in diese komplett dunkle Lounge rein bin, ein Foto gemacht habe und tatsächlich mir jemand, der es offensichtlich sehr ernst meinte, gesagt hatte, dass man hier keine Fotos machen dürfe, weil
eine Lounge, wo man nichts sieht,
es ist einfach ein komplett dunkler Raum, wo einfach nur ein paar Lichter blinken, aber wahrscheinlich wird es in 20 Jahren die Technologie geben, mit der man auch da die Gesichter dann wieder erkennbar machen kann und dann wissen wir alle, dass wir auf dem Kongress waren und vielleicht sogar einer Sportzigarette gezogen haben. Aber auch da wiederum diese relativ harmlose Geschichte, irgendwelche Teenager posten Fotos auf Instagram, die man vielleicht mit 20 Jahren mehr Lebenserfahrung als eher geschmacklos oder nicht perfekt wahrnehmen würde und die dann mit dem Hashtag YOLO versehen wurden, was ich auch erst bei der Gelegenheit gelernt habe, was You Only Live Once heißt, was natürlich durchaus zynisch ist, wenn man sich auf einer KZ-Gedenkstelle befindet.
Holocaust, das finde ich.
Was aber vielleicht für einen Teenager jetzt auch eine Form von ich habe was gelernt, nämlich wie wichtig das Leben ist. Also es könnte durchaus auch eine Form von Reflexion sein.
Ich mag deinen Optimismus.
Teenager machen viel Scheiße.
Also ja, Scheiß. Wer war kein Idiot, als er Teenager war?
Also ich meine, die meisten von uns sind heute noch Idioten. Also
eben.
Sehr, sehr, sehr oft
zumindest. Ich rede immer noch ganz oft Scheiße.
Nein! Doch! Ich glaube,
Meinst du, dass das, sorry, ganz kurz, weil du so gerade so, dass ich so optimistisch sei, meinst du denn, dass diese Teenager alle verkappte Rassisten seien und den Holocaust gut finden, was ja so ein bisschen die Unterstellung war?
Nein,
da sind bestimmt Arschlöcher dabei. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich mal als Teenager zwei Klassenkameraden ziemlich angepöbelt habe, weil ich es absolut nicht witzig fand an so einem Ort. Aber ich meinte das gerade ganz ernst, einfach diese hoffnungsvoll optimistische Unterstellung, dass ihnen vielleicht einfach auch klar geworden ist, wie wichtig und kurz und einzigartig dieses Leben ist, das wir haben.
Also ich weiß nicht, ich glaube schon, dass so KZ-Gedenkstätten doch einen sehr tiefen Eindruck hinterlassen können. Ich glaube, dass sie es damals bei mir getan haben, und warum sollte ich das heutigen Teenager nicht unterstellen? Und dass diese Reflexion vielleicht jetzt auch nicht als allererstes einsetzt, wenn man rauskommt, aber dass das vielleicht irgendwie dann ein paar Jahre später doch durchaus einen Effekt hat. Ich meine, das ist, warum wir Bildung überhaupt machen, damit es Spuren hinterlässt. Es irgendwann mal einen Effekt hat. Und es hat ja auch, also ich meine, ich persönlich hatte in meiner Schule, gab es einen guten Freund von mir, der dann so...
Wir machen jetzt alle Selfies.
Aber nur immer dazu schreiben, nur ironisch bitte.
Also das ist nur ironische Selfies bitte.
Genau.
Und immer Hashtag YOLO ist weg, nicht vergessen.
Die YOLO die. Und der ist dann irgendwann mal auch in so eine, für anderthalb Jahre in so eine leicht rechtsradikale Ecke, also tatsächlich irgendwie so eine sehr Hinterhof-Schüler, wir sind jetzt mal rechts, Ecke abgerutscht, aus der er dann genauso schnell, wie er reingerutscht ist, wieder rausgekommen ist und sich ins totale Gegenteil verkehrt hat. Also ich finde, man sollte auch Menschen zugestehen, dass sie Fehler machen und Entwicklungen und sich weiterentwickeln können, und das sehe ich bei diesen: Ah, da hat jemand einen Tweet, den ich so und so interpretiere, ich habe hiermit das Recht, sein Leben zur Hölle zu machen, halte ich für die falsche Einstellung.
Nur um das, kleine Anmerkung dazu vielleicht. Ja. Du sagtest gerade so, da ist halt ein Foto und das ist ja nicht so schlimm, und das ist auch für dich vielleicht nicht so schlimm. Man darf aber eben auch nicht vergessen, dass der Erfahrungshorizont und vielleicht auch die Lebensgeschichte anderer Menschen eben anders ist als deine eigene. Mhm. Etwas, was für dich so, kommt mal klar, ist halt nicht so dramatisch, ist für jemanden anderen vielleicht dramatisch. Und natürlich, man kann sich halt in diesem ganzen doch sehr schnelllebigen Twitter-Empörungsding sehr leicht machen und einfach alles immer, Hauptsache Empörung, yay, die nächste Sau durchs Dorf treiben. Das ist ja auch ein gewisser Rausch, in dem man da kommt.
Ja.
Und da brauchen wir natürlich, ich glaube, das ist noch eine neue Kulturtechnik, weil wir einfach jetzt gerade damit, mit dieser Einfachheit an diesem Rausch teilzunehmen und an diesem Treiben von Leuten vor sich her, weil das so billig und so einfach und so wenig aufwendig geworden ist, ist die Gefahr, dass man sich daran beteiligt, glaube ich, noch sehr hoch, ohne dass man wirklich jetzt eine innere Empörung hat. Und das heißt, wir brauchen da, glaube ich, noch, die Gesellschaft muss einfach lernen, wie man damit umgeht. Wir brauchen neue Regeln, wie man damit umgeht. Wir müssen irgendwie als Personen lernen, wie man damit umgeht. Aber man muss sehr stark, denke ich, aufpassen, nicht wirklich bewusst empfunden und auch sehr legitime Empörung dann einfach so abzukanzen und sagen, komm, jetzt stellt euch mal nicht so an. Also wenn, keine Ahnung, wenn jetzt meine Eltern sind noch zu jung, aber meine Großeltern im KZ gestorben wären, dann, und ich hätte vielleicht irgendwie ganz, oder mein Großvater ist gestorben, meine Großmutter hat mir da ganz viel von erzählt, dann könnte das meine Wahrnehmung sehr, sehr wohl so beeinflussen, dass ich das wirklich, wirklich als verletzend finde. Ich habe das Recht, das zu äußern und das zu kritisieren, dass eine Person das so macht. Das Problem ist halt eher, wenn so unreflektiert jede Form der Empörung aufgenommen wird und man einfach nur sich des Empörungswillens, weil man sich dann irgendwie, man fühlt sich in der Gruppe, man weiß, man ist ja auch wieder bei den Guten, weil man empört sich ja über was offensichtlich irgendwie böse ist, sonst wird sich ja keiner empören. Und dann habe ich den Faden verloren.
Ja, also es stimmt, okay, jedem sein Recht, sich, also ich meine, klar, über jede Meinungsäußerung darf man seine Gegenmeinungsäußerung haben. Ich finde, man sollte zum einen doch ein bisschen irgendwann lernen, was das für Konsequenzen für diese einzelne Person haben kann, wenn ich da Teil eines, die Handlung der Einzelnen ist wahrscheinlich bei den allermeisten Menschen sehr, sehr klein gewesen. Sie haben halt den Retweet-Button geklickt oder wie wir es alle schon wahrscheinlich hunderte Male gemacht haben, ohne uns Gedanken drum gemacht zu haben. Was ich daran ein Stück weit auch die neue Qualität finde, ist dass, weil es ist so billig, es ist so klickgeil, es wird halt auch dann von, in dem Fall waren es ja gar nicht unbedingt nur die Twitterer, sondern in dem Fall den Screenshot hatte ja irgendwie, ich glaube, Slate gemacht. Also so quasi so ein, ja,
der Mechanismus ist ja derselbe.
Es ist derselbe Mechanismus und er wird halt auch von den seriösen, in Anführungsstrichen, also sind nicht nur irgendwelche kleinen Teenager oder unreflektierte Leute, die Retweet drücken, sondern es sind Redakteure, die theoretisch da sitzen und da einen langen Artikel drüber schreiben oder eben einen kurzen Artikel mit 10 Absätzen, warum das ein totales Arschloch ist und Screenshots dazwischen. Auch dieses, was ich da jetzt erzählt habe vom Weißmagazin, die ja auch wirklich großartige Artikel geschrieben haben, aber eben auch zwischendurch, wie ich finde, solchen auf Hochglanz gerahmten Pranger für ein paar Teenager.
Clickbait.
Ja, und das ist so ein bisschen so dieses, der Mob, der sich da entwickelt und der sich sehr leicht bildet, der wird nicht von denen, die sich selber für die Gralshüter der Objektivität halten, nicht eingeschränkt, sondern eher verstärkt.
Das Problem würde ich eher darin sehen. Ich glaube, es ist halt nicht, beide Seiten haben nicht recht. Es ist ein Fehler gemacht worden und die einzelne Kritik ist wahrscheinlich jede einzelne für sich auch legitim. Vielleicht mal ein bisschen viel davon, mal ein bisschen Dollar, mal ein bisschen weniger Dollar. Das Problem ist halt, dass im Internet diese Öffentlichkeit entgrenzt. Mhm. Und aus der einen Kritik wird eine zweite, eine dritte und irgendwann eine Million. Ja? Das heißt mit anderen Worten, das summiert sich auf und dann wird es irgendwann zwangsläufig, also bei vielen Fällen, wird es dann zwangsläufig eben nicht mehr proportional zu dem Fehler, der gemacht wurde. Ja?
Das schon ist allein, weil man davon ausgehen kann, dass unter der 1 Million Reaktionen, die dabei sind, mindestens 100.000 dabei sind, die genauso fehl am Platz und falsch sind.
Wie und man muss sich dann, glaube ich, wenn man so Teil eines Shitstorms ist, sollte man sich immer klar machen, dass man Teil einer Masse ist gerade in diesem Moment. Und man sollte sich als Teil dieser Masse versuchen, abzuschätzen.
Ich glaube, man sollte nie Teil eines Shitstorms sein.
Was?
Wenn man es vermeiden kann, sollte man überhaupt nie Teil eines Shitstorms sein.
Ja, das passiert ja leider aber auch dauernd. Also das würde ich ehrlich gesagt gar nicht so doll sehen, weil es gibt ja sehr oft sehr viel mit sehr viel Grund auf Empörung. Und beispielsweise habe ich weniger ein Problem damit, wenn Institutionen oder irgendwelche journalistischen Medien oder wer auch immer plötzlich im Kreuzfeuer stehen, dann habe ich auch kein Problem damit, Teil eines Shitstorms zu sein. Aber oft, wenn eine einzelne Person gemeint ist, dann muss man sich immer erstmal reflektieren, okay, ist dort ein Fehler gemacht worden und jetzt regen sich viele auf und ich bin Teil dieser Leute, die sich gerade aufregen. Und ist es jetzt wirklich noch notwendig, dass ich jetzt auch noch mal draufhaue? So, ja?
Und zwar ich mach noch mal den Punkt, weder Shitstorm noch draufhauen ist notwendig. Da bin ich mittlerweile ziemlich radikal. Kritik ist wichtig und notwendig und oft auch angebracht. Aber wenn ich sie nicht konstruktiv äußern kann, dann habe ich auch kein Recht zu erwarten, dass sie irgendwie wahrgenommen und vielleicht realisiert umgesetzt wird.
Okay. Nee, also das, ich finde, Demonstration zum Beispiel auf die Straße zu gehen, ist keine konstruktive Form von Kritik, sondern ist einfach, ich will das nicht, Punkt. Und das ist, und ich glaube auch, dass man durchaus bis zu einem gewissen Grad, also nicht jeder ist in der Lage dazu oder hat die Bereitschaft und dass es durchaus auch berechtigte, ich reg mich jetzt einfach über Dinge aufgeben kann, einfach auch, wo es wichtig ist, dass man sieht, dass es eine Masse ist, die dahinter steht.
Masse, aber nicht auf eine aggressive Pöbel-Shitstorm-Art und Weise.
Also dann siehst du vielleicht, dann haben wir vielleicht noch ein bisschen unterschiedliche Definition von Shitstorm, weil ich finde das durchaus auch, dass einfach ein Retweet von einem Artikel, den man irgendwo gesehen hat oder auch eine, das finde ich einfach nur scheiße, Reaktion, durchaus kann ich durchaus Teil eines Shitstorms sein. Also ich kann durchaus, glaube ich, reflektiert und sogar konstruktiv kritisch sein und immer noch Teil eines Shitstorms sein.
Nee, das widerspricht sich für mich.
Ich glaube, man kann sehr schnell Teil eines Shitstorms sein.
Das ja.
Was man vielleicht an der Stelle auch nicht vergessen soll, wenn wir das jetzt mal nur auf Twitter reduzieren, um es ein bisschen abzugrenzen. Wir leben da halt in einer Welt, die wir selber geschaffen haben, die auf künstlichen Artefakten aufsetzt, auf Code, auf einer UI, auf Buttons. Twitter ist halt auch kein, man sagt immer, auf Twitter kannst du nicht diskutieren. Twitter formt halt eine Form von Kommunikation, die auch nichts anderes zulässt als den Empörungs-Shitstorm. Du kannst retweeten, du kannst es weiterleiten, sagen hier, oh Gott, das kann natürlich auch ein unterstützendes Retweeten sein, aber du hast halt auch gar keinen, es gibt in der Welt von Twitter eben nicht wirklich die Möglichkeit, gleichermaßen mit dem einfachen Retweeten, Klick, es explodiert, eine fundierte oder auch eine einordnende oder irgendwie diskutierende Kommunikation zu haben. Das geht halt in dem Ding nicht. In der Welt von Twitter kannst du so nicht sprechen.
Das glaube ich auch nicht.
Die Welt von
Ich habe sehr oft, ich verstehe diese
Kritik. Ja, aber
sehr oft konstruktive und gute Diskussionen.
Du kannst auf einzelnen Level durchaus mal tun, aber du kannst halt, wenn du den Shitstorm, der jetzt läuft, der läuft halt an und du willst den aber eigentlich mal ein bisschen einfangen und sagen, komm, hier, können wir das mal einordnen, können wir vielleicht mal, vielleicht willst du einigen Leuten sagen, jetzt empört euch an der Stelle vielleicht nicht so, das ist vielleicht ein 14-jähriges Mädchen oder ein 13-jähriger Junge, die sind halt Kinder, fahrt das mal runter. Das ist halt, das auf ein gleichermaßen wahrgenommenes Niveau zu bringen, diese vielleicht sehr, sehr, sehr besondere Kritik, wie die Empörung selber, ist halt sehr schwer, weil das Medium das dir nicht einfach macht. Du schreibst das und du kriegst aber ja nie im Leben die Retweets und die Sichtbarkeit, die Empörung, die man eben schnell weitergeleitet
aber hat. Das ist nicht nur dieses Mediums ein Problem.
Das ist
bei längeren Artikeln
klar, immer die... Ich habe Twitter nicht aufgrund der Kürze genommen, sondern aufgrund des Mechanismus, wie du da... Was dieses System Twitter ist halt sehr beschränkt, es erlaubt halt eben nicht alles und es gestaltet die Welt, die da drin stattfinden kann. Und innerhalb dieses Systems ist halt, das ist halt, wenn du Dinge sharen kannst und einfach hier der Share-Knopf und das wird jetzt irgendwie weitergeleitet, du kannst sehr schnell Teil werden von so einer Welle und kannst die Welle auch dadurch verstärken, aber es ist sehr schwer, dann sehr rational oder sehr einordnend irgendwie zu werden, ohne dass die Welle über dich irgendwie drüber schwappt.
Aber ich kann mich zumindest entscheiden, nicht Teil der Welle zu sein.
Genau, das ist das, was ich tun kann, aber das ist halt irgendwie, ich habe jetzt auch leider keine perfekte technische Lösung dazu, aber das ist halt das Einzige, was mir irgendwie dieses Medium bietet. Ich kann nicht an der Welle teilnehmen, aber ich kann mich nicht zum Wellenbrecher machen. Zumindest nee, sehr, sehr schwer.
Aber ich kann zumindest trotzdem nicht nur ein passives Nicht-Teil-Welle sein, sondern auch ein aktives.
Genau, aber das ist häufig, also ohne das jetzt kleinreden zu wollen, ich habe häufig dann auch den Eindruck, das mache ich dann halt irgendwie für mich. Also ich versuche dann irgendwie noch was... Und vielleicht retweeten es meine 2 Follower oder sowas, aber eigentlich hat das halt keine Sichtweise auf die Gesamtsituation oder keine Perspektive bietet für die Gesamtsituation. Es ist natürlich besser als nichts tun, finde ich, aber es hat halt nicht die breite Wirksamkeit, die man sich wünschen würde, um halt irgendwie diese Empörung einzufangen.
Man ist auch selber innerhalb kürzester Zeit nicht mehr Herr dieser Nachricht. Das ist mir irgendwann mal sehr schmerzhaft bewusst geworden. Ich habe was getwittert und es hat sich innerhalb kürzester Zeit rausgestellt, dass ich das, also ich habe auf einen Artikel verlinkt und sofort der zweite Reply war, das ist Bullshit, was da steht und hat mir eine Quelle gegeben, warum das Bullshit ist und ich habe dann quasi eine Korrektur hinterher getwittert, weil ich das auch, oh Gott, das habe ich jetzt hier ausgelöst. Es blieb aber dabei, dass dieser erste Tweet unglaublich häufig retweetet worden ist, was natürlich dann mit dem zweiten nicht mehr passiert ist. Und es ist dann, ich habe mich dann irgendwann so nach einer Viertelstunde, weil er dann wirklich dutzende Male in der Zeit schon retweetet worden war und ich fand diese Information, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, worum es ging, aber ich wollte das so nicht stehen lassen und ich habe mich dann dazu entschlossen, was ich sonst eigentlich nie mache, diesen Original-Tweet zu löschen, einfach damit er aus der Timeline auch derjenigen entfernt wird, die ihn retweetet haben. Und es ist wirklich sehr schwer, aber ich glaube nicht, dass es zu sehr so stark ein Problem des Mediums ist, weil wir sehen es auch eigentlich in allen anderen Massenmedien. Wir sehen es bei den klassischen Medien, wo sich immer die knackig klingende Fehlnachricht wesentlich schneller verbreitet als die weniger spannende Wahrheit. Und ich meine, wie viele urbane Legenden, die kompletter Bullshit sind, haben wir jeder von uns in unserem Kopf. Und vielleicht, obwohl wir sogar schon mal wussten, selbst die Nachricht darüber, dass eine bestimmte Information, die man vielleicht hat, dass die einfach falsch ist, führt im Zweifelsfall dafür, dass man sich 2,5 Jahre später nur noch daran erinnert, da war doch was. Ja. Und vielleicht funktioniert das Gehirn so, vielleicht ist es gar nicht nur Twitter.
So. Wollen wir mal langsam zum Ende kommen?
Oh!
Oder habt ihr noch Themen?
Gibt's noch Themen?
Habt ihr noch Themen?
Da gibt es noch ein Mikro. Nee, gibt's, das Mikro ist nicht aktiv. Okay.
Ihr könnt euch ans Zahlenmikro stellen, alle eure
unsachliche Kritik. Zum Abschluss sonst noch mal kurz auf den Kongress gucken. Michael, du als Social Media Berufsprovokateur und Internet-Experte, was sagst du denn jetzt so zum Kongress hier? Wie ist so dein Eindruck?
Also ich war ja letztes Jahr auch schon in diesen Gebäuden zugegen und war schon hin und weg, wie krass riesig und groß das geworden ist und dieses Jahr haben sie ja nochmal ein paar Schippen draufgelegt und ich bin mal wieder komplett überwältigt. Also das ist hier eine komplette Parallelwelt entstanden. Die haben das gesamte Gebäude hier einfach umgekrempelt. Diese Seidenstraße ist wirklich einfach nur geil. Ich bin immer noch ganz fasziniert und Ja, also das ist schon eine ganz großartige Sache hier.
Ich sag mal Peak CCC. Lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster.
Okay. Du meinst es, auf jetzt kannst du noch bergab
gehen? Es kann nur noch bergab gehen, okay, eigentlich. Ja. Also so leid, also es ist echt.
Nee, komm, Pessimismus ist zu einfach.
Finde ich auch.
Ja.
Och nee. Komm, ich hab doch sonst nichts.
Nee, alles wird gut, alles wird besser.
Ah.
Da bin ich der Meinung.
Okay, also nächstes Jahr noch größer, noch schöner.
Ja.
Was sagst du? Nächstes Jahr gibt es einen Waffelstand.
Geil.
Ich komme. Tante macht nächstes Jahr Waffeln auf CCC. Wir haben uns alle
gehört. Ich überlege mir das.
So ein Waffelroboter.
Was sagst du, Laura? Ah, du bist ja gerade erst angekommen.
Ja, macht nichts. Ich bin trotzdem jedes Jahr, so wie letztes und dieses, ich kriege so lustige Flashbacks, weil da drüben ist die Uni Hamburg, wo ich vor mittlerweile unendlich vielen Jahren gefühlt Wirtschaftsinformatik studiert habe und quasi wieder hier im Dammtor auszusteigen und irgendwas mit Technik zu machen. Nolle turbare circulus meus oder so.
Was heißt das?
Wir haben ja nicht studiert.
Das sind alle keine Lateiner.
Schon fast probiert. Störe meine Kreise nicht. Das ist halt irgendwie. Ah, okay. Aber ich würde auch sagen, es sind nicht nur Kreise. Ich habe immer die Hoffnung, dass es Spiralen sind. Und ich glaube schon auch, dass es immer besser wird. Und ich bin unter anderem auf heute Abend sehr gespannt.
Heute Abend?
Ach so.
Ah, ja, stimmt, okay. Genau. Ja, vielleicht war das jetzt der letzte BMR vor dem großen Shitstorm, der den CCC in den Abgrund reißt. Wer weiß das? Ja.
Na, ich glaube, der hat schon ganz andere Sachen ausgehalten.
Ich denke auch, das wird schon gehen. Also, dann beschließen wir diese Sendung, bedanken uns beim Publikum, bei unseren Gästen.
Vielen herzlichen Dank fürs Durchhalten.
Genau.
Und sowohl dem Publikum als auch den Gästen.
Danke. Genau. Und vergesst nicht, mein Buch zu unterstützen. Danke.
Genau.
100 Euro. 100 Euro an eine gemeinnützige Organisation eurer Wahl.
Und jetzt nochmal jeder, der 10 Euro zum Buchprojekt dazu gibt, darf ja MS Pro bei Mikrofon beschimpfen.
Nee, der kriegt Nudeln.
Ach, Nudeln?
Mit Nudeln gibt es
für 10 Euro. Dann musst du nächstes Jahr Nudeln machen. Okay. No. Vielen Dank dafür, dass dabei sein. Tschüss.
Viel Spaß.
Macht jetzt jemand den Stopp-Button hier oder geht das einfach weiter?